Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu meinem Podcast. Ich habe jetzt ganz spontan entschieden, dass ich anstatt zu arbeiten einen Podcast mache und ich habe auch ein cooles Thema mir überlegt, weil ich gedacht habe, es ist jetzt endlich mal an der Zeit, wieder ein bisschen Mehrwert mitzugeben. Wir sprechen heute über die Pferde-Studio-Fotografie. Finde ich eigentlich ein ganz cooles Thema. Ihr wisst, dass ich das schon eine Weile mache und dass ich das super gerne mache. Und alles, was ich euch darüber so erzählen kann, mache ich heute. Das packe ich alles in diesen Podcast und es geht primär also dazu so ein bisschen, wie kam es überhaupt dazu, wie bin ich zum Pferdestudio gekommen, wie habe ich mein Lichtsetup gefunden, wie ist es zu den Pferden in Bewegung im Studio gekommen und erzähle so ein bisschen was aus meinen Anfängen und daraus, wie das jetzige Lichtsetup aussieht. Und mit welcher Technik ich da arbeite. Erzähle euch einfach so ein bisschen aus meinen Versuchen, wie ich geübt habe. Und und natürlich auch so vor allen Dingen, wie das Handling und die Eingewöhnung der Pferde ist. Wie ich da so ein bisschen rangehe und mich da rantaste. Das wollte ich heute einfach mal erzählen. Wir haben ja in dem Webinar mit der Tanja, habe ich ja das Thema Pferde in Bewegung im Studio schon auch so ein bisschen von erzählt und habe mir gedacht, war eh auf meiner Wunschliste für irgendeinen Podcast mal und ich habe gedacht, ich fange damit jetzt einfach mal an, euch so ein bisschen was darüber zu erzählen. Also vorab muss ich sagen, ich weiß nicht, ob ihr meinen Instagram-Kanal kennt. Da gibt es ja etliche Behind-the-Scenes, Reels, wie auch immer, wo ihr so ein bisschen den Aufbau sehen könnt, wie das Pferdestudio aussieht. Und es gibt auch einige Reels, wie das aussieht, wie die Pferde da durchlaufen, wie die späteren Fotos aussehen. Und ich finde, man hat immer nicht so eine richtige Vorstellung davon, wie diese Fotos entstehen, wenn man jetzt nicht selber schon im Studio fotografiert hat oder natürlich auch nicht mal Fotograf ist. Also meine Kunden kommen ganz oft und sagen, wie geht das denn eigentlich mit den Pferden hier im Studio? Weil die natürlich nicht wissen, dass man so ein Studio dann eventuell in der Reithalle aufbaut oder nicht wissen, ob man den Hintergrund vielleicht auch in Photoshop macht oder. Und das finde ich immer ganz interessant. Also falls ihr da Fragen oder so habt oder euch das interessiert, dann könnt ihr euch gerne mal die Sachen ein bisschen anschauen. Ich wollte auch immer mein größeres, richtig professionelles YouTube-Video darüber drehen, habe ich aber noch nicht geschafft. Ihr wisst, ich habe ja auch bei Instagram in letzter Zeit in meiner Story ein bisschen gejammert, das ist einfach gerade zu viel. Ich bin dabei, mich hier durchzustrampeln, wacker, und kann euch sagen, wenn der 15. Oktober ist, dann sind hier wichtige Dinge beim Finanzamt und muss ich auch mal mit euch drüber sprechen, fand ich heute auch ganz cool. Ich habe heute drüber nachgedacht, für alle von euch da draußen, die ihre Buchung selber machen oder sogar weiter in der Buchhaltung selber machen. Ich habe ja schon mal so einen Teil gemacht, wo es auch so ein bisschen um die steuerlichen Sache ging, aber da müssen wir auch unbedingt mal drüber sprechen. Und ich erzähle euch mal so ein bisschen, wie ich meine Steuer mache und wie ich in diesem ganzen Chaos meinen Überblick behalte und so. Und auch nochmal über das neue Steuerprogramm, was halt so super, super toll ist. Und ich sage ja, ich quäle mich jetzt nochmal durch die Steuer vom letzten Jahr komplett durch, damit ich dieses Jahr wirklich weiß, was ich habe. Und dass ich wirklich zu schätzen weiß, wie toll dieses Programm ist, in was mich zukünftig von jeglichen händischen Buchungen in der Hinsicht mit Kontoauszügen und so komplett befreit. Also falls ihr da irgendwie neugierig seid oder so, kann ich euch auch gerne, schreibt mir einfach eine kurze Nachricht über WhatsApp oder eine E-Mail oder so. Am besten ist immer irgendwas, wo ich per Sprachnachricht mal eben zwischendurch antworten kann. Dann kann ich euch nochmal sagen, welches Programm das ist und dann kann ich euch nochmal so ein bisschen was darüber erzählen. Also fangen wir aber mal an mit dem Pferdestudio. Ich muss vorweg ein bisschen was dazu sagen. Und ich glaube, ich werde jetzt parallel auch mal hier an meinem PC sitzen, schauen in meine allerersten Pferde-Sessions. Das Blöde ist, ich habe die früher nicht nach Datum sortiert. Das heißt, wenn ich jetzt sagen möchte, wann habe ich denn meine ersten Pferde-Studio-Fotos gemacht, dann kann ich das wahrscheinlich gar nicht so genau sagen. Ich kann euch nur sagen, dass ich 2009 meine Studioausrüstung gekauft habe und dass ich damit am Anfang keine Pferde fotografiert habe und ich auch sehr lange gedacht habe, dass das so gar nicht möglich ist. Und ich kann mich zum Beispiel noch an meine ersten Studio-Shootings erinnern. Das muss dann aber so, lasst mich überlegen, 2011, 2012 gewesen sein, da habe ich die Anlage dann mal in der Pferdebox aufgebaut oder bei der Britta weiß ich noch, mit Britta bin ich ja immer noch, wir sehen uns immer noch wieder sehr regelmäßig zu Shootings, Britta ist ja Hundetrainerin und lässt mich immer in ihre Hundeschule kommen, da bin ich super dankbar drüber und Brittas Pferd habe ich damals im Studio fotografiert, da irgendwo noch am Reitstall aufgebaut, also das heißt, ich bin wirklich dann für ein Pferd los, habe das alles aufgebaut, war ja damals auch noch sehr preiswert und da kann ich mich noch dran erinnern. Das muss wirklich in der Anfangszeit gewesen sein, dass ich mich damit so ein bisschen experimentiert habe. Aber natürlich aufgrund fehlender Erfahrung, nicht so gut bewusstem Handling. Ich meine, ich bin mit Pferden aufgewachsen, bin von klein auf geritten. Mit Pferden kenne ich mich generell schon aus. Aber die Erfahrung mit dem Studio und so, das fehlte mir da alles. Und da hat sich halt bis heute sehr, sehr viel geändert. Und das war damals jetzt nicht so, dass ich gesagt habe, boah, also weder waren die Ergebnisse jetzt mega, mega toll, noch habe ich jetzt gesagt, boah, super, die Pferde machen das so großartig mit, das muss ich jetzt in mein Portfolio aufnehmen. Und dann habe ich, muss ich jetzt so ein bisschen raten, also seht es mir nach, wenn ich jetzt irgendwie nicht so ganz haargenau das wiedergebe. Aber ihr werdet es ja auch nicht nachvollziehen können, ihr müsst also glauben, was ich sage. Auf jeden Fall habe ich dann das, wie gesagt, immer nur sehr sporadisch angeboten und dann kam aber irgendwann der Auftrag von einer großen Firma, die wollten Pferde im Studio fotografiert haben. Und dann habe ich natürlich gesagt, okay, für einen Kalender, das machen wir, klar. Und die wollten auch bewegte Pferde. Und wer mich kennt, der weiß, dass ich nicht sage, nee, das kann ich nicht und nee, das geht nicht, sondern dass ich immer sage, ja klar, mache ich, kein Problem, kriege ich hin, so. Habe ich da noch nie gemacht. Also das sage ich meistens auch gar nicht. Ich sage immer, kriege ich hin, mache ich schon. Kein Problem, kein Problem. Und mein Mann und ich, wir lachen schon immer darüber, weil er ist es genauso, wenn ein Kunde anruft und ich weiß genau, dass er eigentlich sagt, ich mache morgen Urlaub oder ich habe morgen Brückentag oder ich gehe auf gar keinen Fall in die Firma und dann ruft der Kunde an und sagt, ja klar, mache ich, kein Problem. Also wir lachen dann schon immer gegenseitig, weil er kennt das bei mir auch. Mein kein Problem kennt er genauso. Und das ist einfach so, wenn man selbstständig ist, ne? Da sagst du dann nicht so mal eben zum Kunden, nee, das kann ich nicht. Ne? Den Auftrag geht mir durch den Lappen, wäre ich ja bescheuert. So, das war ja nichts, was ich jetzt noch nie gemacht hätte und wo ich jetzt gesagt hätte, das ist technisch nicht möglich. Ich wusste, dass das irgendwie gehen muss und war das so irgendwie so um 2012, 2013, dass ich halt einen größeren Auftrag für diese Kalenderproduktion auch mit Pferden in Bewegung hatte und zu der Zeit habe ich, glaube ich, schon so, ja, semi-professionell auch mal im Studio Pferde fotografiert und ich weiß noch, dass wir da habe ich mit meinem Pferd an einem Stall gestanden, da habe ich zum Beispiel noch einen schwarzen Papierhintergrund rumgeschleppt und mein Pferd ist vollkommen ausgeflippt, der fand das alles so gruselig und der ist normalerweise eine coole Socke und mir sind natürlich dann schon immer mal Zweifel gekommen, ob das jetzt irgendwie so eine gute Kombination ist, so Pferde, Fluchttier mit Studio zu kombinieren. Ich sage das immer wieder, ich weiß, aber damals gab es noch keine Diana Wahl und noch keine, jedenfalls nicht so, dass ich bewusst gesehen hätte, okay, da sind andere Fotografen draußen, die machen das mit Pferden. Es gab aber jemanden, der vor mir diesen Kalender produziert hat, also wusste ich, dass es rein theoretisch irgendwie möglich sein muss. Und dann bin ich auf jeden Fall erstmal zu meinem damaligen Vertrauten gegangen, der mich ja damals so ein bisschen unter die Fittiche genommen hat und mir sehr viel Studiowissen und Bearbeitungswissen eingebläut hat über die Jahre und habe dann dem gesagt, wie mache ich das? So. Und dann habe ich mit ihm auch den Lichtaufbau besprochen und so. Und dann war klar, ich brauche eine Anlage, die schnell abblitzen kann. Also ich brauche eine Anlage, die richtig schnelle Bewegung im Studio einfangen kann. Jetzt muss ich mal ein bisschen ausholen. Ich habe gedacht, das passt jetzt hier auch ganz gut rein. Ist ja so ein Thema, was wir auch gerade in dem Webinar hatten. Deswegen mache ich jetzt einfach mal kackendreist meine PowerPoint-Präsentation auf, die ich für den Beitrag geschrieben habe. Und ich erzähle euch jetzt da mal ein bisschen was vorab, was überhaupt ein High-Speed-Blitz ist. Ich hatte bis dato halt auch nur mit ganz normalen Studio-Blitzen zu tun. Und ich erkläre euch gleich, warum. Wusste halt, ich kann nicht mit sehr kurzen Verschlusszeiten im Studio arbeiten, weil das eben nicht mit den Blitzen funktioniert. Und mir war halt klar, dass ich eine Lösung dafür brauche und dass diese Lösung kein Dauerlicht sein kann, weil Dauerlichter sind bei Bewegungsbildern eigentlich direkt, ja, nicht mehr so richtig eine Option. Und dann kam ich auf den sogenannten Highspeed-Blitz. Und was der überhaupt macht, erzähle ich euch. Dazu muss man jetzt einmal kurz ein bisschen, das Schöne ist, ihr könnt den Podcast ja auch immer wieder zurückspulen und euch das nochmal anhören, muss man jetzt so ein bisschen verstehen, wie ein Blitz überhaupt zusammen mit einer Kamera funktioniert. So, also ein Standardblitz, da sprechen wir halt eben auch von der Problematik der Blitzsynchronisation, ist es halt das, was ihr, könnt ihr euch so vorstellen, wir haben ja, früher hat man immer vom Verschluss gesprochen. Wir haben aber ja jetzt auch einen spiegellosen Mechanismus, wo ihr eben diesen klassischen Verschluss nicht mehr habt. Ihr müsst euch das eben so vorstellen, wenn ihr ein Foto macht von zum Beispiel einer 1250stel, dann könnt ihr euch vorstellen, wie krass synchron das sein muss mit einem zum Beispiel Blitz, Aufsteckblitz oder einem Funkempfänger, den ihr aufgesteckt habt. So ist es ja üblicherweise. Also ihr steckt auf eurem Blitzschuh oben einen Funkauslöser drauf und wenn ihr den Auslöser betätigt, dann kommuniziert die Kamera mit dem Funkauslöser. Der Funkauslöser sendet das an die Blitzlampen und es blitzt. So. Und wenn ihr jetzt mit einer 1250. fotografiert, könnt ihr euch ja vorstellen, welches Zeitfenster ihr zur Verfügung habt, dass euer Blitz synchron mit eurem Foto entsteht. Das ist halt schon krass. Und deshalb gibt es so eine sogenannte Blitzsynchronisationszeit. Und das ist quasi das, die Zeit, die ist auch von Kamerafirma, also Kamerahersteller zu Kamerahersteller schon mal ein bisschen unterschiedlich, liegt aber meistens so zwischen 2 oder 160 und 320. Ich habe es extra nochmal nachgelesen, das ist so der Rahmen. In der Verschlusszeit synchronisiert das eben noch mit einem Blitz. Und wenn das Fenster kürzer ist, dann kann es halt passieren, dass theoretisch euer Bild, also das Zeitfenster, nicht lange genug geöffnet ist für euren Blitz. Und dann habt ihr dann auf einmal so einen schwarzen Balken, der euch ins Bild rutscht. Oder im schlimmsten Fall hat es eben ein komplett dunkles Bild, weil ihr quasi schon das Foto gemacht habt und dann blitzt es erst. So. Und jetzt kann man sich ja vorstellen, wenn ich dann also nur mit einer 200stel den Blitz noch synchronisieren kann, ist mein Foto natürlich nicht scharf. So. Und jetzt kommt der sogenannte Highspeed-Blitz ins Rennen und ich wünschte, ich hätte das mal so logisch und lässig vorgetragen im Webinar. Jetzt versteht man es, glaube ich, sogar noch ein bisschen besser. Und jetzt kommt der Highspeed-Blitz und da müsst ihr jetzt einfach umdenken, weil wenn ihr jetzt im Studio seid, also ich stehe jetzt zum Beispiel in einer dunklen Reithalle, habe einen schwarzen Hintergrund und mein Bild ist ja quasi perfekt belichtet in dem Moment, wo es blitzt. So, das heißt, ich stelle meine Kamera ja auf die Blitze ein. So, das heißt, wenn es nicht blitzt, ist mein Bild im Idealfall bei Highspeed-Blitzen schwarz. So, das heißt, ich brauche sehr starke Blitze. Ihr versteht auch gleich, warum. Ich erkläre euch gleich, warum das so wichtig ist. Ihr braucht sehr starke Blitze, die unglaublich schnell abbrennen. Das ist schon mal das Allerwichtigste. So, und warum ist das so? Wie gesagt, das Idealste wäre jetzt, dass ihr mit den Blitzen ein perfektes Lichtergebnis habt, wenn die blitzen, aber sonst ist euer Bild schwarz. So, das habt ihr relativ schnell erreicht. Also als Beispiel, ich fotografiere meistens in der Reithalle mit einer 100 bis 200er ISO, habe eine 200stel eingestellt, weil bei mir fängt bei 250 ist die Blitzsynchronisation schon nicht mehr gewährleistet. Das heißt, ich habe dann diesen schwarzen Balken da drin und dann habe ich meistens so Blende 13 bis 18, so ungefähr. Es kommt mal drauf an, habe ich einen Schimmel, einen Rappen, ist der nah an den Lampen oder weiter weg. Auf solche Dinge kommt das halt auch ein bisschen an. Und theoretisch ist das eigentlich eine Einstellung, wo meine Bilder dann einfach schwarz sind, ne? Und jetzt müsst ihr euch das so vorstellen, in dieser 200stel kommt jetzt der Blitz dazu, der, also ich glaube, so diese großen Highspeed-Blitze, also ich arbeite mit der Hensel D-Expert-Linie und nutze im Studio mit Pferden eine 1000-Watt-Anlage, also die drei Blitze mit 1000 Watt, die sind wirklich richtig kräftig. So, sind nicht so mega, mega, mega schnell, weil man sagt, je mehr Watt die haben, desto etwas, also das andersrum. Je weniger Watt die haben, desto schneller brennen die ab. Ist logisch, Kraft und Schnelligkeit, das ist, muss man so ein bisschen sich die Waage halten. Ich brauche auf jeden Fall im Studio, ich will jetzt nicht noch auf die Konträrarbeit zu dem Hund eingehen, also auf gut Deutsch kann man das jetzt so erklären. Für die Pferde, die sind nicht ganz so schnell, aber dafür habe ich eine große Halle, ein großes Set. Das Set, die Lampen stehen ja viel weiter auseinander als beim Hund, brauche ich viel Watt. Schnelligkeit, aber viel Watt, so, um das Ganze auch schwarz zu kriegen. Für Hunde reicht die Anlage aber nicht aus. Wir haben es ein paar Mal getestet, auch unter gleichen Konditionen, nur ein bisschen näher ran und so weiter. Hunde sind nicht mehr perfekt scharf abgebildet, weil dafür sind die dann zu langsam. Hunde sind ja viel schneller als Pferde. Und das ist Nummer eins, also das passt nicht. Ich habe es jetzt aber auch schon mit kleineren Lampen probiert. Dafür sind eigentlich prädestiniert die 250D, also 250 Watt Lampen. Die heißen auch Speed. Das sind so Speed-Lampen speziell nochmal. Aber tatsächlich habe ich bei denen das Problem, dass sie nicht mehr stark genug sind. Also ihr seht, das erkläre ich euch auch gleich noch, warum das so wichtig ist. Das ist nicht so, dass man sagt, naja, also jede High-Speed-Anlage macht mir jetzt auch automatisch perfekt scharfe Bilder. So. Und jetzt müsst ihr euch also, um diesen Blitz zu verstehen, nochmal das so vorstellen, ihr fotografiert jetzt mit einer 200stel und habt eigentlich ein schwarzes Bild. Das ist super wichtig. Und euer schnell abbrennender Highspeed-Blitz, der liegt bei mir, glaube ich, ich müsste jetzt lügen. Die können ultra schnell, aber ich sage jetzt mal, wartet mal, ich lese es nochmal eben nach. Ich möchte euch jetzt hier keinen Schmur erzählen, wartet mal kurz. So, ich habe die Seite auf. So, das zweite ist, ihr könnt auch noch die Kraft dieser Lampen einstellen. Also ihr könnt die regulieren, das ist bei den meisten Blitzlampen so. Das heißt, ihr könnt die auf ganz stark stellen, auf ganz schwach stellen. Wichtig ist, dass ihr die auf die Einstellung einstellt, die am schnellsten abbrennt. Das ist nicht immer die kleinste Größe, weil auch in dem Fall möchte man ja meinen, wenn man die ganz runter reguliert, sind sie am schnellsten. Das muss man einfach vorher erfragen. Die hat Leuchtzeiten von einer 1300stel bis zu einer 3000stel. So, den Regelbereich kann man nachlesen. Ich weiß jetzt ehrlich gesagt nur, auf welche ich die immer einstelle, wo sie wirklich am schnellsten ableuchten, weil das ist für mich natürlich super wichtig. Also quasi diese 3000stel ist dann ja die schnellste Einstellung. Und das ist irgendwo so im mittleren Bereich. Das ist jetzt gar nicht ganz unten angesiedelt. So. Und das ist super wichtig. Und dann könnt ihr euch ja vorstellen, bei einer 3000stel, wie schnell das abbrennt. So, und jetzt kommen wir zu dem Problem, warum der Rest des Bildes schwarz sein muss. Weil eure Bewegung wird jetzt nicht mehr eingefroren durch eure Belichtungszeit, so wie wir das üblicherweise kennen, weil wir fotografieren jetzt mit einer 200stel, sondern durch den Blitz. Das heißt, ihr habt ein komplett schwarzes Bild und in eure 200stel schwarzes Bild blitzt jetzt ein 3000stel schneller Blitz. Und nur das, was innerhalb dieser 3000stel durch den Blitz erst sichtbar wird auch gestochen scharf eingefangen. So funktioniert der Highspeed-Blitz. So, und jetzt kommen wir nämlich zu der Problematik. Jetzt stellt euch mal vor, ihr seid irgendwo und habt das Set draußen aufgebaut, wo es relativ hell ist, wo es viel Umgebungslicht hat. Und dann habt ihr nämlich das Problem, dass ihr, wenn ihr ihr könnt den Blitz, also ihr könnt das Ganze ja nicht mega verschieden einstellen. Ihr seid gebunden an die schnellste Abblendzeit, das ist quasi der Wert, den ihr an euren Lampen einstellen müsst. Und ihr habt halt eine vorgegebene, also ihr könnt ja nicht in dem Sinne jetzt super unterbelichtet fotografieren, um zu gewährleisten, dass euer Bild ohne Blitz wirklich schwarz ist. Das heißt, ihr kommt bei zu viel Umgebungslicht notgedrungen irgendwann an das Problem, dass ihr kein schwarzes Bild mehr habt ohne euren Blitz. Und dann habt ihr eine Bewegungsunschärfe. So, bei mir tritt dann das Problem halt immer dann auf, wenn ich jetzt zum Beispiel ein Oberlicht habe oder ich habe Sonnenschein, der direkt in die Anlage fällt. Dann kann das schon mal passieren, dass die mal so ein bisschen verwaschen sind. Aber zu 99,9% sind die jetzt in dem Fall so stark und ich kann entsprechend dunkel fotografieren, zumindest in einer Reizhalle, die komplett geschlossen ist, dass es keine Probleme gibt. Und ich habe in der richtigen Blitzlampeneinstellung auch gestochen scharfe Bilder. Und ich bin wirklich pingelig. Ich hatte das Thema jetzt gerade noch. Ich bin wirklich pingelig. Also ich glaube, dass viele Fotos bei mir rausfliegen, die normalerweise beim Kunden landen würden und wo auch der Kunde niemals sagen würde, Nicole, das ist aber ein unscharfes Bild. Die fliegen bei mir trotzdem raus. Wo eine Nuance, der Fokus zu weit vorne oder hinten liegt oder ich mir nicht so ganz 100% sicher bin, ob das Auge nicht so ganz leicht, nicht so, man könnte ja auch immer noch nachschärfen und so weiter. Man würde das nicht mehr sehen, aber die fliegen bei mir alle in der Vorauswahl raus und dementsprechend bin ich da echt pingelig. Also ich könnte mir vorstellen, dass viele Pferdestudio-Fotos so entstehen, dass wenn ich mir die angucke, nachher nicht sagen würde, nur das sieht man nicht auf einem Instagram-Bild oder auf einem runtergerechneten 3000 Pixel breiten Bild, was nachgeschärft ist. Das seht ihr nicht. Ihr seht nicht, ob das wirklich perfekt scharf ist. Nochmal, das muss auch nicht der Ehrgeiz sein. Wichtig ist, ihr fotografiert für euch und ihr fotografiert für den Kunden. Wenn ihr so Bilder durchwinkt oder einfach nicht so pingelig seid und eure Kunden und ihr seid damit happy, dann ist das alles tutti. Wirklich mega. Macht das weiter. Eure Bilder müssen, wenn ihr damit zufrieden seid, nicht 1000%ig scharf sein. Das ist so ein bisschen der eigene Standard, der eigene Wunsch. Ich sag halt eben, ich mache das hauptberuflich. Jemand, der zu mir kommt, der erwartet perfekt gestochen scharfe Bilder und das ist auch mein Anspruch. Gerade ist es zum Beispiel so, dass ich sehr, sehr viele Bilder in der Nachbearbeitung habe von einem Gruppenshooting und die sind alle outdoor entstanden und ich habe nicht die Zeit, die alle durchzugucken und eine perfekte Schärfeprüfung zu machen. Das heißt, ich sortiere grob durch und nur die Bewegungsbilder, wo ich halt weiß, okay, da könnte schon mal was natürlich auch nicht scharf bei sein, die werden nochmal durchgeschaut und meistens auch beschnitten. Alles andere winke ich aus diesem Shooting jetzt ausnahmsweise mal so durch, weil ich die Zeit nicht habe. Weil dann hätten die, weiß ich, in 4 Monaten ihre Bilder, ist jetzt übertrieben, aber im Moment ist die Zeit dafür nicht da. Dann kann man das aber auch mit dabei schreiben. Dann kann man sagen, ich habe die nur grob gesichtet und dass ich weiß, dass viele Fotografen das so machen. Also da müsst ihr euch jetzt auch nicht, mein normaler Workflow ist aber wirklich nach jedem Shooting jedes Bild einmal in groß reinzoomen und gucken, ob es auch wirklich perfekt scharf ist, weil ich nicht möchte, dass der Kunde sich nachher ein Bild auswählt, in ein Bild verliebt, das Bild auswählt, ich mache das auf für die Bearbeitung und denke so, okay, der Fokus sitzt aber nicht da, wo er soll. So, ihr müsst jetzt nicht meinen, oh mein Gott, das muss ich jetzt auch machen oder das mache ich nicht und mache ich das falsch, das ist totaler Quatsch. Jeder Fotograf entwickelt mit den Jahren seinen Workflow. Früher, kann ich euch versprechen, waren meine Bilder alle unscharf. Ich habe mir kein Bild in groß angeguckt und für mich sahen die einfach auch in Monitorgröße, hat mir das gereicht. Wenn die scharf waren, waren die scharf und ich bin dann erst mit der Zeit einfach ein bisschen pingeliger geworden. Und manchmal frage ich mich auch, ob ich das wieder ein bisschen abstellen sollte, weil ich natürlich auch viel mehr Bildauswahl für den Kunden hätte, wenn ich nicht so pingelig dahinterher gucken würde. Das kommt ja so ein bisschen aus meiner Arbeit auch fürs Bildarchiv, weil ich da natürlich auch sehr pingelig immer gucke, dass die Bilder alle scharf sind, weil ich da einen sehr hohen Qualitätsanspruch geben möchte. Und ich sage dann immer, den Anspruch, den ich an mich selber habe, darf ich nicht unbedingt immer fürs ganze Archiv runterlegen, aber auch da habe ich halt einen sehr hohen Anspruch und gucke schon immer, dass die Fotos Schärfe, Rauschen, das sind natürlich schon so Sachen, technische Aspekte und so Retusche und Bildbearbeitung, das Sachen, wo man qualitätsmäßig dann einfach als Agenturinhaber sehr darauf achten muss, weil man möchte nicht, dass auch da der Kunde sagt, ich habe mir jetzt ein Foto runtergeladen, gibt es das auch in Scharfe oder gibt es das auch ohne Rauschen und ist nicht so, dass ich das noch nie erlebt hätte und das ist einfach super unangenehm und im schlimmsten Fall bin ich halt einen neuen Kunden dadurch los, weil ich die Bilder nicht gut genug gesichtet oder sortiert habe. So, jetzt sind wir vollkommen abgeschwiffen, geschweift, geschwuft. Und also das nochmal zur Erklärung. Ich hoffe, dass ihr das so ein bisschen nachvollziehen konntet. Das ist nämlich jetzt im Umkehrschluss auch die Problematik am Highspeed-Blitz, dass man den nicht in allen Lebenslagen nutzen kann, dass ich den nicht mal eben draußen aufbauen und in der Sonne gestochen scharfe Bilder damit einfangen kann. Das funktioniert halt dann nur bedingt. So wie ich den nutze, ist der im Prinzip perfekt. Ich habe ja gesagt, die große Anlage nutze ich nur für meine Pferde. 3000 Wattlampen weil drei Lampen meinem Lichtaufbau, meinem Lichtset, was ich mag, da entsprechen. Manchmal frage ich mich, ob ich auch inzwischen schon eine vierte gebrauchen könnte, aber das muss nicht unbedingt sein. Und auch da hat damals der junge Mann gesagt, der ist inzwischen schon in Rente, der mir so viel beigebracht hat, der hat immer gesagt, man kann nie genug Studiolampen haben, aber du musst sie auch einsetzen können. Wenn du, dir nützt das nichts, wenn du mit drei Blitzen schon überfordert bist, wenn du fünf da stehen hast. Und da gebe ich ihm recht. Jeder findet, glaube ich, so, wenn man mit dem Studio arbeitet, mit der Zeit heraus, was macht das für mich? Ich fotografiere mit sehr unterschiedlichen Lichtaufbauten. Also zum Beispiel, wenn ich ein Tier einzeln fotografiere von einem farbigen Hund, Hintergrund nutze ich einen ganz anderen Lichtaufbau, als wenn ich eine Familie vor einem bunten oder weißen Hintergrund fotografiere, habe ich ganz andere also Lichtformer. Das ist das, was vorne auf dem Blitz drauf ist. Das kennt ihr wahrscheinlich, wenn ihr jetzt im Studio nicht zu Hause seid, zum Beispiel als Schirm oder als Softbox. Die gibt es ja in allen gängigen Größen, Formen und dann gibt es auch so einfache Reflektoren, je nachdem. Die steuern dann halt eben, wie viel Licht kommt durch, wie weich oder hart ist das Licht, welche Lichtstimmung hat das Licht und so weiter. Und das ist der absolute Wahnsinn, wenn man das mal ausprobiert, wie unterschiedlich das ist. Was einen so ein Unterschied bei gleichen Einstellungen eine kleine Änderung an so einem Reflektor hat. Die haben ja dann auch noch so verschiedene Einsätze, womit ihr dann die Menge an Licht steuern könnt, die da durchkommen und so weiter. Es gibt tausend Sachen. Und wie gesagt, im Schwarzen ist es dann nochmal anders. Bei dem schwarzen Hintergrund arbeite ich nochmal mit anderen Lichtaufsätzen und da arbeite ich mit 3, 2, 1 Lampen aufsetzen. Also da mache ich immer verschiedene pro Shooting, damit einfach so ein bisschen. Der eine mag das ein bisschen dunkler, der mag das, wenn die Hunde sehr kontrastreich sind. Der nächste mag seinen Hund am liebsten schön ausgeleuchtet, kommt auch immer auf die Fellfarbe an. Und da habe ich mir so angewöhnt, bei meinem Black-Paket mit Hunden fotografiere ich dann immer mit 3 unterschiedlichen Lampen, mindestens mit 2. Und man kann halt daraus ein bisschen ableiten, dass ich am liebsten mit 3 Blitzen arbeite. So. Ich kenne viele, die arbeiten nur mit 2 Lampen. Es gibt viele, die arbeiten mit 4 Lampen oder 5 oder 6 Lampen. Das ist vollkommen egal. Das ist ja auch der eigene Geschmack und ich finde, das entwickelt sich auch so mit der Zeit. Ich habe am Anfang im Pferdestudio auch aus Kostengründen nur mit 2 Blitzen gearbeitet. Ich hatte ein Hauptlicht vorne links und in so ein bisschen Zangenlicht aufgebaut, das so leicht von hinten, von der anderen Seite auf das Pferd fiel. Hat mir super lange super gut gefallen, aber mir fehlte da immer das gewisse Etwas. Und irgendwann habe ich dann den sauren Apfel gebissen, habe mir noch so eine blöde, teure dritte Lampe gekauft. Und die zeigt jetzt so ähnlich, wie es auch bei meinen anderen Studiobildern ist, so von hinten auf das Tier, damit mir zum Beispiel der Schweif nicht so absäuft. Und das gibt nochmal so einen schönen Puschi auf den Popo. Dann hat man zum Beispiel, wenn man einen Rappen hat, der ist mir vorher mal so richtig abgesoffen nach hinten. Finden auch viele schön. Ich sage, Geschmack muss euren Geschmack treffen. In dem Fall finde ich das halt super schön, wenn man so von hinten noch so einen kleinen Boost drauf hat und das Pferd sich auch so ein bisschen mehr abzeichnet, so freigestellter ist vom Hintergrund. Ist aber Geschmackssache. So, und seitdem muss ich sagen, bin ich auch super happy mit meinen Pferdestudiobildern und glaube auch nicht, dass ich da mehr so mega viel dran arbeiten, ändern werde, ne? Dass ich jetzt sage, okay, da stört mich jetzt noch irgendwas oder muss noch irgendwas besser werden. Also das heißt, ich könnte schon noch eine vierte Lampe sicherlich einsetzen, aber da sind wir dann an dem Punkt, dass man dann sagt, ich muss dann auch damit umgehen können und aktuell wüsste ich nicht so richtig, wie ich sie benutzen sollte. Also meine Studiokenntnisse reichen für 3 Blitze, das kann ich jetzt mal so sagen. Könnt ihr euch jetzt mitnehmen an Informationen, was ihr wollt. Könnt ihr schon daraus ableiten, wie toll ich bin als Fotograf. Ich kann nur 3 Blitze bedienen. So, also das ist ganz wichtig. Rausfinden, wie schnell eure Lampen sind, das habe ich auch noch gesagt. Und genau, das große Aber an diesen Blitzen ist halt wirklich, dass man eben gucken muss. Das Zusammenspiel aus Kraft und Abbrenndauer oder Abbrennzeiten, das ist super, super wichtig. Habt ihr nicht genug Power, dann kann das euer Umgebungslicht nicht ausschalten. Es kommt euch zu viel Licht neben dem Blitz ins Bild, das Motiv ist nicht scharf. Und das zweite ist, habt ihr nicht genug Schnelligkeit? Ich gucke jetzt auch nochmal nach, was der 250er hat. Also ich habe jetzt gerade gesagt, der 1000er, damit ihr mal Vergleichswerte habt. Das ist ja jetzt auch nur Hänsel. Da gibt es ja auch noch ganz viele unterschiedliche Anbieter. Also ich liebe natürlich Hänsel und werde euch das immer wieder ans Herz legen. Aber trotzdem, also der 1000er, der Expert D1000, den ich für die Pferde nutze, der hat eine Zeit, habe ich eben schon gesagt, die kürzeste Verschlusszeit ist eine 3000stel. Und wenn ich mir jetzt dagegen mal den 250 Speed aufrufe, mal gucken, ob ich den jetzt auch mal so eben schnell auf die Schnelle finde, 10000stel. Also mehr als dreimal schneller. Das ist natürlich schon eine Hausnummer. Aber da habt ihr halt jetzt wirklich das Problem, dass der nicht mehr so viel Power hat. So, und bei mir war es jetzt immer so, bei allen Probieraktionen, also ich habe mehrmals die Hunde im Studio aufgebaut, ich habe das mehrmals getestet und ich hatte immer wieder das Problem, dass die Hunde, ja, also entweder war mir das Licht zu hart, also wenn ich das optimale Licht auf dem Hund hatte, war mir das Licht an sich zu hart, zu kontrastreich, weil dann nimmt man nämlich diese ganzen Diffusoren raus, also diese Diffusoren raus, alles, was das Licht schön weich macht. Also bei einer Softbox ist das vorne ja so ein weißer Stoff, der zwischen dem Licht und dem Objekt ist, was ihr fotografiert. Oder der Schirm filtert ja auch, egal ob ihr gegen den Blitz fotografiert, also in umgekehrter Richtung, oder ob ihr den Schirm direkt auf das Motiv richtet, da fotografiert er auf jeden Fall entweder umgelenkt oder sogar durch den Schirm. Ist also auch beides ein weiches Licht, weit gestreutes Licht. Und wenn ihr sagt, ihr braucht jetzt möglichst viel Licht, weil das ist ja der Fall, ich brauche schnelles Licht und viel Licht. Und dann ist es zu mir zu hart. Ich muss diesen Diffusor dann komplett rausnehmen. Dann habe ich zwar viel Licht, aber dann ist das wie so ein Aufsteckblitz. So ganz hartes, also es gefällt mir überhaupt nicht. Und dann habe ich zwar scharfe Ergebnisse, aber immer noch so. Und ich habe sehr, sehr viel Ausschuss. Das muss ich auch dazu sagen. Man kann Serienfunktion nutzen. Ich habe aber das Gefühl, mein Funkauslöser, der ist nicht schnell genug. Da muss ich mir nochmal was überlegen. Und auch da liebe ich Hänsel, weil Hänsel hat jetzt hier zum Beispiel in Düsseldorf dieses Mietstudio. Und der Michael, der das da leitet, ich habe den angerufen. Ich habe den direkt duzen dürfen. Und dann habe ich dir mein Problem geschildert. Und dann sagt er, ja, ist doch kein Problem. Du kommst einfach mal mit dem Hund vorbei und dann probieren wir das hier mal. Und das finde ich einfach so cool. Die haben ein Mietstudio. Das heißt, wenn ihr jetzt sagt, boah, ich würde sowas voll gerne mal ausprobieren, dann könnt ihr so Anlagen auch einfach mal mieten, so für ein Wochenende. Ist jetzt natürlich nicht super billig, aber meistens auch gar nicht so teuer. Und vielleicht findet ihr so ein paar Leute, die sagen, boah, ich stelle mich als Model zur Verfügung, ich gebe dir 50 Euro dazu oder so. Und wenn ihr dann ein paar Leute da habt, weil ich meine, wenn man so eine Anlage hat, dann will man ja auch den ganzen Tag was damit machen. Vielleicht klappt das irgendwie. Und dann habt ihr vielleicht ein paar, oder jeder gibt einen Unkostenbeitrag in die Kasse, dann habt ihr das ganze Wochenende mal schön damit gearbeitet. Und dann kann man sich halt wirklich danach überlegen, ist das was für mich? Macht mir das Spaß? Macht das Sinn, das anzubieten? Habe ich regional einen Absatz dafür? Oder. Ist natürlich immer Risiko, ne? Klar, man kann auch sich so eine Anlage kaufen. Mein Tipp dazu ist, das darf Hänsel jetzt nicht hören, aber mein Tipp dazu ist natürlich immer, guckt einfach bei eBay Kleinanzeigen oder bei eBay. Diese Blitze sind nicht klein zu kriegen. Also ich habe es noch nicht geschafft und ich hatte meine erste Anlage, glaube ich, 12 Jahre in Dauernutzung im Studio. Ich habe richtig viel damit fotografiert, sind keine Highspeed-Blitze, waren die normalen Blitze. Ich habe die nicht kaputt gekriegt und ich habe sie nachher dann einfach noch in treue Hände weiterverkauft und deswegen muss ich sagen, die kann man wirklich gut gebraucht kaufen. Also da müsst ihr schon Pech haben und ansonsten hat Hänsel echt einen super Service. die werden euch das auch wieder instand setzen für ein paar Mark mit Sicherheit, wenn ihr da ein gutes Gerät erwischt. Also wenn ihr da schlecht ist, wenn ihr ein Montagsgerät erwischt, werden die euch auch weiterhelfen. Also ich bin mit dem Kundenservice super zufrieden und mit Sicherheit gibt es da auch noch andere Hersteller, die einen ähnlich guten Kundenservice haben. Aber sowas könnte ich mir vorstellen für euch, wenn ihr jetzt sagt, ihr habt damit noch nie gearbeitet, ihr hättet da aber mal Spaß dran und wollt das mal ausprobieren. Also einfach mal gucken, wo kann man die ausleihen und dann müsst ihr sie nicht unbedingt neu kaufen. Das wäre so meine Empfehlung. So, und jetzt kommen wir mal also dazu, wir waren jetzt stehen geblieben bei, ich habe den Auftrag vom Kunden angenommen, ich produziere euch einen Kalender mit Pferden im Studio und Pferden in Bewegung im Studio und ich hatte damals halt noch nichts. Und dann habe ich gesagt, okay, das nehme ich jetzt zum Anlass. Ich habe dann Hänsel kontaktiert, von denen hatte ich, wie gesagt, ja damals schon meine Blitzanlage und ich habe da einen super tollen, der ist leider nicht mehr da, super tollen Mitarbeiter gehabt. Ja, sie sind alle super bisher, die ich hatte, aber der war wirklich mega geil. Der hat sich das Projekt angehört, der hat direkt gesagt, geil, das finde ich super, das machen wir mit Ihnen und das kriegen wir hin. Und dann haben wir, ja, sagen wir es mal so, der hat mir dann in der Theorie gesagt, wie das gehen müsste. Ich habe dann die Anlage testweise, ich glaube, ich habe sie dann, ich weiß gar nicht, ob ich sie direkt gekauft habe oder ob ich sie erstmal geliehen habe, bin dann damit in die Reithalle und das klappte nicht. Die Ergebnisse waren nicht scharf. Und dann ist er sogar irgendwann dazugekommen. Und hat dann mit mir, glaube ich, Samstags in Monheim in der Reithalle gestanden und wir haben ausprobiert und Aufbau geändert. Mein Mann war damals noch mit dabei, der hat mir richtig viel geholfen. Wie gesagt, das muss so 12, 13 gewesen sein. Vielleicht, da waren wir gerade erst frisch zusammen, da war der noch sehr verliebt und ist mit mir in die Reitstelle gefahren. Wir haben dann zusammen experimentiert und dann haben wir festgestellt, dass es ein Zusammenspiel war aus Abstand des Pferdes zu der Lampe und der Lichtformer. Der hat im Endeffekt das war so der Schlüsselmoment, von da an waren unsere Bilder scharf. Also ich hatte dann eine 90er Okta Softbox drauf und die anderen, also da variiere ich schon mal. Ich mache das manchmal auch. Das andere Licht hat dann auch schon mal eine 90er und das Licht, was von hinten kommt, ist so ein bisschen kräftiger. Aber da muss man einfach auch ganz viel variieren. Also aber erst in dem Moment, wo diese 90er Okta da vorne drauf war und die Pferde wirklich sehr nah daran vorbeigelaufen sind, in dem Moment war der Moment, wo ich dann endlich mal scharfe Bilder hatte. Und der Schlüsselmoment, wie gesagt, zur Qualität der Bilder, der kam erst, als das dritte Hauptlicht kam. Das hat aber, glaube ich, 2-3 Jahre gedauert, bis ich mir den dann auch leisten konnte. Ich meine, die kosten, glaube ich, schlappe 2.000 Euro. Oder damals haben sie, glaube ich, sogar noch mit Märchensteuer 2,5 gekostet. Das zahlt halt auch nicht mal eben aus der Portokasse 3 so Dinger. Und ja, das war also auf jeden Fall schon mal so ein Riesenteil. Und der erste Kalender war auch nicht gut. Der ist auch nicht so gut beim Kunden angekommen. Die sind aber Gott sei Dank bei mir geblieben und haben gesagt, naja, okay, dann nächstes Jahr haben wir mehr Zeit, dann machen wir mehr. Und ich habe mich dann wirklich jedes Jahr ins Zeug gelegt, den besser, besser, besser zu machen. Und so viel zum Thema Üben, 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 was ich im letzten Podcast gesagt habe. Ich habe bestimmt 6, 7 Reitställe angefahren mit jeweils 10, 15 Pferden und habe geübt, was das Zeug hält. Ich habe immer wieder gesagt, darf ich nochmal kommen? Können wir das mal aufbauen? Und natürlich findet ihr, wenn ihr sagt, ich will kostenlos fotografieren, findet ihr da auch Leute. Und ich habe alles Mögliche probiert. Ich wollte da noch ein seitliches Springen und. Und ich bin an so vielen Stellen dann einfach auch nicht weitergekommen und habe gemerkt, okay, es funktioniert nicht. Und jetzt muss man noch eins berücksichtigen. Ich habe das ja nicht gemacht nur für den Kalender, sondern die Idee war natürlich schon, wenn ich mir jetzt sowieso so Lampen kaufe, muss ich ja auch noch mehr Geld damit verdienen oder möchte ich auch noch mehr Geld damit verdienen. Und damals gab es noch diese Pferdestudio-Fotografie nicht so viel, wie sie jetzt heute ja auch schon vertreten ist. Und da war das natürlich eine coole Sache. So. Und das heißt, ich musste was finden, was in jeder Halle funktioniert und ein zuverlässiger, immer gleicher Aufbau ist, damit ich nicht in Stolpern gerate, ne? Dass ich nicht sage, also ich wollte nicht jede Woche einen anderen Aufbau haben und dann feststellen, oh, klappt ja jetzt gar nicht. So, also ich brauchte einen soliden Aufbau, der immer funktioniert, egal welches Pferd. Und immer zuverlässig super gute Ergebnisse liefert. Und zwar im Idealfall, wenn das Pferd mitarbeitet, 100, 150 Bilder in einer halben Stunde. Dass der Kunde viel Auswahl hat. Und dass, wenn ich Bewegungsbilder mache, mir eine Stunde, also das ist ja auch sowas, was man rausfindet. Man shootet das und stellt dann fest, okay, schöne Porträts, bin ich in einer halben Stunde mit durch. Aber wenn ich jetzt noch Bewegungsbilder brauche, das dauert ziemlich lange, also muss ich dafür eine Stunde haben. So, und so baut ihr schließlich auch eure Pakete auf, indem ihr sowas ausprobiert. Heute wissen wir ja, okay, dass die meisten Fotografen bieten ein kleines Shooting, ein großes Shooting oder ein kleines, ein mittleres, ein großes Shooting. Man weiß so ungefähr, der eine Foto, sage ich mal, das kleine Paket eine Stunde, das große zwei Stunden. Das weiß man alles. Aber wie gesagt, mein erstes Hundeshooting hatte, glaube ich, 3 Stunden. Ne? Heute würde ich sagen, es hält kein Hund mehr durch. Aber man muss sich da ja erstmal ein bisschen reinfinden und ausprobieren und machen, 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 um zu wissen, okay, also kein Hund überlebt ein 3-stündiges Shooting. Ich finde das aber auch legitim, wenn ein anderer Kollege vielleicht sagt, meine Shootings gehen einen halben Tag oder gehen so lange, wie sie gehen. So. Das ist vollkommen in Ordnung. Meine Erfahrung ist, habe ich ja schon mal gesagt, schreibe ich da rein, das Shooting dauert 3 Stunden und wir brauchen nachher nur eine Stunde oder der Hund hat nach einer Dreiviertelstunde keinen Bock mehr, will der Kunde natürlich sein 3-Stunden-Shooting. Hat er ja für bezahlt. So. Finde ich psychologisch dann auch schwierig zu erklären und zu sagen, naja, also ich habe das zwar jetzt auf 3 Stunden kalkuliert, aber wir haben nur eine Stunde gebraucht. Ist halt so, ne? Musste trotzdem zahlen. Deswegen, ich habe die Erfahrung gemacht, die meisten Hunde machen das so nicht mit, nach meinem Workflow. Wenn ihr natürlich jetzt sagt, ich mache zwischendurch 5 Kaffeepausen und unterhalte mich 3 Stunden auf der Bank und der Hund ist dann auch nicht platt, wunderbar, macht das weiter so. Ich sage ja, man muss nicht sagen, ich mache das so und es gibt nichts Schlimmeres, als wenn man sagt, also Hunde brauchen Pausen. Hunde kann man nicht länger als 1 Stunde fotografieren, das ist Bullshit. Jeder macht, was er will und jeder macht das, was zu ihm passt. Und meine Erfahrungswerte sind nicht deine Erfahrungswerte. Also, ich kann hier nur sagen, was meine Erfahrungswerte sind, auf meine Arbeit angepasst. So. Und also das ist halt eben das Wichtige, dass man ein funktionierendes Konzept findet. Weil ich mir nicht den Luxus leisten kann, zu sagen, wenn ich gebucht werde, ich komme mal zu dir und wir gucken mal. Passt oder passt nicht. Ich brauche ein Paket. Und das war halt super wichtig. Und das habe ich auch in diesen Test-Shootings halt für mich herausgefunden. Und ich bin dann immer noch mal hingegangen und habe das am Anfang zum Einstiegspreisangebot angeboten, dass ich gesagt habe, weiß ich nicht, 50 Euro, einfach nur, um den Druck rauszunehmen, weil ich noch nicht so sicher und gefestigt in dem ganzen Ding war. Ja, und seitdem mache ich das und habe das natürlich immer mal mehr, mal weniger gemacht. In einem Jahr habe ich vielleicht auch durch die Kalender bedingt das öfter aufgebaut. Ich hatte auch mal eine Kalenderaktion. Da sind wir dann wirklich zu ein paar Pferdepromis gefahren und haben das dann für ein Pferd aufgebaut. Da hat das dann einfach der Kunde bezahlt, für den die Fotos waren. Und da haben wir dann, das habe ich sonst auch nie gemacht. Ne? Ich habe immer gesagt, dieser Aufbau, also ich brauche für den Aufbau schon mit 2 Personen. Also mein Papa kommt ja meistens mit inzwischen. Früher habe ich es alleine gemacht. Da habe ich dann immer um 2, 3 Helfer gebeten. Heute sage ich immer, wir brauchen die Helfer nur für die Gasse. Wir bauen immer so eine Gasse auf, wo die Pferde durchlaufen. Und dafür habe ich immer noch gerne so 2, 3 Leute, weil mein Vater ist auch zu alt. Und um jetzt noch so schwere Hindernisständer durch die Gegend schleppen zu müssen. Und ich finde mal, da hat noch keiner gesagt, nee, machen wir nicht. Ne? Also die helfen uns immer gerne und wenn dann da 2, 3 Leute mithelfen. Aber ich plane für den Aufbau immer so ungefähr 1 Stunde ein. Das ist halt schon einiges. Die Kabel müssen gelegt werden. Wie gesagt, guckt doch gerne mal in die Reels. Da ist so ein bisschen was drin. Die Kabel müssen gelegt werden. Die Hintergründe müssen aufgehangen werden. Da muss man immer gucken. Ich lasse mir vorher mal ein Bild von der Halle schicken. Hat man was, wo man mit so Klammern den Stoff anhängen kann? Zum Beispiel, wenn ihr so Stahlträger in der Halle habt, die sind meistens so 6 bis 8 Meter auseinander. Das passt für meine Stoffe, dann hänge ich da die Stoffe mit den Clipsen dran. Sind so übergroße, stabile Wäscheklammern. Und manchmal haben sie halt auch Holzverkleidung. Dann frage ich immer, ob ich einen Nagel mitbringen darf und das sind ganz leichte Stoffe, ob ich die dann einschlagen darf mit dem Hammer. Hat auch noch keiner Nein gesagt. Und wir haben schon in den lustigsten, ich habe es schon über ein Strohlager gespannt, also wir haben es schon in den verrücktesten Sachen aufgebaut. Wir haben es schon mal an, manchmal ist es ja auch so, ne? Ihr kommt dann irgendwo hin und sagt in der Scheune und sagst vorhin mal, ja, kriegen wir schon irgendwie hin. Und dann stehst du da und dann hängen die Stoffe irgendwo dran. Das ist schon manchmal sehr abenteuerlich, aber kriegt man fast immer irgendwie hin. Genau, und genau, da müsst ihr die Lampen müssen aufgebaut werden. Das ist jetzt nicht so aufwendig. Da muss die Gasse gebaut werden. Also mir ist immer super, 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 super mega wichtig, dass die Kabel so liegen. Sollte eigentlich selbstverständlich sein. Da bin ich jetzt auch wirklich mal Korinthenkacker, weil es gibt wirklich Fotografen, die bauen ihr Studio in der Reithalle auf. Die Pferde laufen frei und ich sehe überall Kabel. Und ich denke mir so, oh mein Gott, was macht ihr denn bitte, wenn das Pferd jetzt nicht diesen Weg eingeht, ne, den ihr da vorgesehen habt, sondern der springt mal in die andere Richtung. So, und ich könnte euch jetzt erzählen, also wenn mir dann irgendeiner sagt, das machen die nicht, dem könnte ich rechts und links ein paar um die Ohren hauen, weil ich habe wirklich alles schon erlebt. Ein Beispiel. Wir haben, wenn ihr dann das Studio seht, kommt von links meistens bei meinem Aufbau die Gasse und dann laufen die halt einmal so auf mich zu, wieder rum, im Uhrzeigersinn. So. Und rechts quasi für das Pferd gesehen geradeaus, bevor es also um die Kurve zu mir rumkommt, stelle ich immer ein Helferchen hin, damit die Pferde nicht auf die Idee kommen, geradeaus zu springen. Das heißt, da wird auch alles zugebaut. Und ich stelle noch jemanden davor, mit einer Gerte oder so, der sich bemerkbar macht. Zu dem genauen Ablauf kommen wir gleich noch. Und wir hatten da ein, glaube ich, sogar ein Auto geparkt. Wir hatten da alles mit Stangen zu. Und da das ein Pferd mit Stall mit Springpferden war, bauen wir die Stangen dann sehr zu. Also mindestens 3 Stangen in die Sprünge und sehr hoch, damit die Pferde wirklich nicht auf die Idee kommen, dann da reinzuspringen. Und ich hatte ein Pferd, wie gesagt, alles war sicher, alles war safe, so wie wir das immer aufbauen. Und die Kabel liegen dann hinter diesen Aufbauten. Das eigentlich wirklich, also es kann immer was passieren, aber das ist recht ausgeschlossen ist. Und dann habe ich ein ganz junges Pferd, das es schafft, völlig unvorhergesehen, zwar nichts. Das bewegte sich ganz entspannt frei in der Halle, nachdem es durch die Anlage gelaufen ist. Muss ja dann immer erstmal wieder eingefangen werden. Und ohne, dass ihn irgendeiner geärgert hat, sprang der im Stand über diesen Ständer und stand in meinem Kabelsalat. Und ich habe gedacht, ich gucke nicht richtig. Das ist ja das nächste Problem. Man kann ja nicht panisch werden, man kann nicht laut werden, man kann nicht schnell werden, weil das Pferd, wenn das in dieser kleinen abgesperrten Dingens da in Panik geraten wäre, wo überall Kabel und auch die Lampe standen, dann passiert ja sonst was. Also muss man ja ganz ruhig hingehen und sagen, liebes Pferd, komm bitte wieder da raus, bitte bleib jetzt bloß in keiner Schlaufe hängen. Also wenn mir irgendeiner erzählt, das machen Pferde nicht, das ist Quatsch. Und ich kann Pferde, würde ich jetzt mal sagen, wahrscheinlich nicht perfekt lesen und Hunde auch nicht, aber ich kann weitestgehend die Körpersprache eines Pferdes deuten und ich habe auch schon Pferde, die vollkommen normal von einer Sekunde auf die andere vollkommen ausgetillt sind und durch die Anlage gebockt, gespackt und keine Ahnung was wild um sich getreten haben. Und es gibt alles. Es gibt 100 Pferde, die reagieren nicht einmal auf den Blitz und dann kommt ein Pferd rein und ihr denkt, naja, wird schon nichts passieren. Ihr drückt auf den Auslöser, das Pferd springt rauf, runter, rechts, links, Fräuchen auf den Arm, zertrümmert den Fuß, keine Ahnung. Und ich habe so viele Dinge schon erlebt, dass ich nicht mehr sage, da wird schon nichts passieren. Und deswegen gibt es bei mir keine Kabel, die irgendwo rumliegen, wo ein Pferd drüber, drunter, sonst wohin laufen können. Und der Aufbau muss wirklich sicher sein. Das heißt, die rechte Lampe bekommt Strom und ist dann meistens in so einem abgesperrten Bereich, wo dann eben kein Pferd rein sollte. Aber mir ist es, wie gesagt, auch schon passiert. So bekloppt kann man manchmal gar nicht denken. Also deswegen sichert euch da wirklich ab, dass ihr euch später auch keine Vorwürfe machen müsst, wenn was passiert. Und dann gehen die anderen Kabel gehen dann auf die andere Seite rüber, nicht quer durch die Anlage, sondern hinter der Bande. Und dann müssen die da einmal über den Weg, wo die Pferde quasi langlaufen. Und wir haben das bisher immer so gemacht, dass wir die Kabel eingegraben haben. Also wir haben den Sandboden richtig tief eingebuddelt, also reingebuddelt. Ihr wisst, was ich meine. Die Kabel unten reingestopft, dick zugebuddelt. Also dass wirklich so eine dicke Schicht von 5, 6, 7 Zentimetern Sand drauf waren. und darüber noch eine Stange gelegt und immer kontrolliert, markiert und kontrolliert, dass wir wirklich wussten, okay, wenn da so ein Graber kommt, ne, der sich so schön in den Sandboden eingräbt, dass dann immer wieder kontrolliert wird. So, und jetzt habe ich noch was Besseres. Hätte ich das mal vorher gewusst, haben wir jetzt am Stall das erste Mal gesehen. Die hatten diese Kabel, wie so ein Kabelkanal, wo man mit dem Auto drüber fahren kann. Und die kann man so aneinander packen und da passt, also wie gesagt, kann man mit einer 4-5 Tonnen schweren Auto drüber fahren. Und wir haben die da liegen gehabt und die Pferde sind da drüber galoppiert und die haben sich nicht mal verschoben. Die waren richtig, richtig gut. Und die habe ich mir jetzt direkt bestellt, habe jetzt 5 so Dinger, damit kann ich 5 Meter Gasse überbrücken, brauche ich nicht, aber dann sind meine Kabel natürlich noch sicherer. Und die gehen dann eben in die anderen beiden Lampen. So, also das heißt wirklich beim Aufbau immer 1000% auf Nummer sicher gehen. Also ich möchte das nicht erleben, dass ein Pferd, und die machen wirklich bescheuerte Dinge, mir nachher in irgendeiner Lampe hängen bleibt oder stellt euch mal vor, dann noch so am besten in so einer Schlaufe von so einer Lampe in einem Kabel und dann noch so schön Stativ mit fliegender Lampe hinter sich her reißt und dann noch, oh Gottes Willen, ich möchte es mir nicht vorstellen, wirklich nicht. So, mir geht es dabei nicht um die Lampen, die solltet ihr vielleicht versicherungstechnisch irgendwie solltet ihr natürlich, ihr müsst euch bei sowas auch halt eben absichern, dass ihr versichert seid, weil stellt euch mal vor, ihr baut das auf und es passiert doch mal was. Also ein Pferd rennt, knallt eine Lampe um, erschreckt sich, springt Frauchen auf den Fuß. Frauchen hat einen blauen Zeh, kann 3 Wochen nicht arbeiten, was weiß ich. Man muss da immer klar gucken, in welchen Versicherungsapparat fällt das. Und da müsst ihr euch immer so ein bisschen absichern. Ich habe meinem Versicherungsmann dann auch gesagt, pass mal auf, das und das mache ich beruflich. Also ich fahre mit dem Studio dahin, das und das und das. Klär mal bitte, was brauche ich da, wie muss ich mich absichern, wie muss ich mich Haftpflicht versichern, also eine Berufshaftpflichtversicherung, greift die in solchen Fällen? Was muss ich da noch haben? Brauche ich da noch eine berufliche Unfallversicherung oder was auch immer? Und ich kann euch gar nicht sagen, ich weiß nur, dass ich horrende Versicherungssummen bezahle, aber es wird alles versichert, weil das super wichtig ist. Ich habe ja auch manchmal teure Sportpferde. Also ich will jetzt gar nicht sagen, jedes Pferd hat einen wahnsinnig emotionalen Wert, aber ihr müsst ja auch abgesichert sein. Stellt euch mal vor, es passiert jetzt mit einem teuren Sportpferd, was ich möchte es mit keinem Pferd erleben, auch nicht mit dem 34-jährigen Shetland-Pony, also auf gar keinen Fall, aber es geht ja jetzt auch um den versicherungstechnischen Aspekt. Falls ich also einen Versicherungsfachmann habe, der das jetzt hier gerade hört, bist du herzlich eingeladen, für solche Gründe mal in meinen Podcast zu kommen. Ja, also, da müsst ihr euch auch vielleicht mal so ein bisschen umhören und absichern. Ich kann auch meinen Versicherungsmann nochmal fragen, wenn euch das interessiert. Und jetzt kommen wir einmal zu dem Thema mit der Kreativität. Bei mir ist es jetzt durch die Kalender immer so gewesen, dass ich für die Kalender natürlich auch mal was Schönes Neues ausprobieren konnte. Das heißt, ich habe dann einen Reitstall immer angefahren oder 2 jedes Jahr nur für den Kalender. Und dann habe ich kostenlos Bilder gemacht, habe immer gesagt, ihr bekommt auch 1-2 Dankeschön-Bilder, aber ich brauche die Bilder für den Kalender und ich hole mir da immer ein Motiv raus, was ich dann auch nur für den Kalender nutze. Und im Endeffekt habe ich dem Kunden aber dann 30 Bilder präsentiert und die haben sich dann die 13 schönsten da rausgesucht. Ich hatte da keinen großen Einfluss und da war es natürlich auch mal ganz schön in dem Rahmen, weil ich ja kein festes Kundenpaket hatte, dass jemand gesagt hat, ich buche ein Porträt oder ein Bewegungsshooting und die wollen natürlich dann auch immer die Bilder, die ich einfach anbiete in diesem Rahmen. Die wollen nicht, dass eine Frau Schick kommt und sagt, ach, heute probiere ich mal was Neues. Und für diesen Kalender konnte ich dann aber auch einfach mal sagen, okay, mit deinem Pferd probiere ich jetzt mal das, ne? Und das möchte ich mal für den Kalender haben. Und die Kalender sind jetzt leider aus Kostengründen im Moment auf Eis gelegt. Ich hoffe, dass wir die irgendwann wieder machen dürfen. Und deswegen bin ich jetzt dieses Jahr zum Beispiel auch nochmal einen separaten Reitstall angefahren, nur um auszuprobieren, um nochmal neue Sachen auszuprobieren. Habe ich ja auch im Podcast schon erzählt, weil man das eben in diesem normalen Rahmen oftmals nicht ausprobieren kann. Und nur so kann man ja vielleicht wieder was Neues finden, weil sonst, ich weiß das aus der Erfahrung, ist man so in seiner Gewohnheit drin und spielt dann irgendwie immer das ab, was man einfach kann, weil man da auch auf Nummer sicher geht. Und es ist ja nun mal eine Dienstleistung, die man erbringt und da möchte der Kunde ja auch zufriedengestellt werden und dann kann ich nicht im Rahmen eines Kundenshootings irgendwelche Experimente machen. So, Kann man natürlich nach dem Kundenshooting sagen, pass auf, ich habe jetzt Feierabend, ich würde ja mal gern was ausprobieren. Hat auch noch nie einer Nein gesagt, aber besser ist natürlich, wenn ihr euch einfach mal komplett frei macht von allen Zwängen und sowas mal ausprobiert. So, jetzt kommen wir zum Wichtigsten, was ich euch auch noch versprochen habe, ist nämlich das Handling der Pferde, was meiner Meinung nach essentiell wichtig ist für ein Pferdestudio-Shooting, ein gelungenes Pferdestudio-Shooting. Und ich würde gerne nochmal Mäuschen spielen bei meinen Pferdeshootings aus den Anfängen, wie ich die Leute instruiert habe, wie ich daran gegangen bin. Und ich bin mir sicher, dass ich heute eine wesentlich höhere Erfolgsquote habe, weil ich so viel geändert habe und heute ganz anders die Pferde an diese Aufbau mich so da herantaste oder ranarbeite als früher. So, also, pass auf. Schritt Nummer 1. Also generell ist es bei meinen Paketen so, dass ich ein bisschen versuche, den Druck auch vom Besitzer zu nehmen, dass ich sage, wenn du mit deinem Pferd kommst und das Pferd hat zu große Angst, du entscheidest, wann es zu große Angst hat, weil wir wissen alle, jeder Tierbesitzer ist anders so und jedes Tier ist anders. Also als Beispiel, du kennst deinen Hund so und du weißt, ob dein Hund sich jetzt gerade anstellt, ne? Ob du sagst, oh, das macht die auch, weiß ich, es stirbt auch 1000 Tode, weiß ich nicht, wenn ein Tropfen Wasser abkriegt, ne? Und du sagst, der Hund stellt sich dauernd so an, das schadet dem nicht, der kann das ab. Wo ich vielleicht schon sage, oh, aber der zittert ja bei jedem Blitz. Ist das jetzt wirklich so geil, dass wir was weitermachen? Sollen wir es nicht lieber abbrechen? Genauso gibt es auch Leute, wo ich sage, ach, der Hund ist ja total entspannt, wo der Besitzer zu mir sagt, nee, also das ist zu viel Stress für meinen Hund. So. Und ob das jetzt so ist oder nicht, das stelle ich überhaupt nicht in Frage. Der Besitzer entscheidet das. Und als kleines Beispiel, vor ein paar Jahren war meine beste Freundin mit, die hat auch schon von klein auf Pferde, hat ein sehr, sehr gutes Gespür für Pferde und die war mit mir dann in der Reithalle als kleine Helferin, als wir so ein Kalendershooting hatten und da sind wirklich zwei Welten aufeinander geprallt. Das erste Shooting, sie war wie gesagt noch nie vorher dabei, das erste Shooting war eine Frau, die wollte dann Bewegungsbilder. Und die hat ihr Pferd wirklich durch die Anlage gescheucht. So, dass ich gesagt habe, Schluss, so mache ich das hier nicht. So, ich erzähle euch gleich nochmal, wie ich das mache. Habe ich gesagt, hier wird kein Pferd durch die Anlage gescheucht. Hier stehen Menschen in der Halle, hier steht Technik in der Halle, hier ist ein Pferd in der Halle, das hier läuft. Hier wird sich niemand verletzen. Und ein Pferd, das da nicht durchgehen will, wird nicht gescheucht. So, auf gar keinen Fall. Und die war wirklich richtig krass. Also so schnell konnte ich auch gar nicht reagieren. Und die zweite kam dann, also ich mache das jetzt übertrieben, ich möchte auch nie was Negatives gegen meine Kunden sagen. Nur das war halt, das erste Shooting war einfach zu viel gewollt. Ne? Das war zu viel und so ist ja auch klar, ihr wisst auch, ne, es gibt 1000 Hundebesitzer und 1000 Pferdebesitzer. Jeder macht sein Ding und jeder ist da ein bisschen anders. Und das ist eine andere Sache, wie man darüber denkt selber. Und der zweite Pferdebesitzer kam dann und ging erstmal 30 Mal mit seinem Pferd durch die Anlage. Immer wieder, immer wieder. Guck mal hier, guck mal da, guck mal, mach das mal so. Also ein sehr, sehr sanft miteinander kommunizierendes Paar. Für mich war das Pferd total entspannt, total, also die ist bald eingeschlafen. So. Hatte ein kleines Ohrenspiel, hat dann, als ich geblitzt habe, auch mal gezuckt und die guckte mich an und sagte, es tut mir furchtbar leid, aber für mein Pferd ist das nichts. Ich möchte das jetzt hier abbrechen. So, und dann sind die aus der Halle gestratzt. So. Also das Erste muss ich ganz klar sagen, ist eine Sache, das habe ich unterbunden und das mache ich auch nicht mehr. Alleine schon, weil mir das viel zu gefährlich ist, dass irgendjemandem irgendwas passiert. Muss man einfach klar kommunizieren. Und ich finde Sachen, also das ist mein Studio, das ist meine Anlage und auch wenn das ein Kunde macht, sage ich sofort, das machen wir nicht. Das ist mir zu gefährlich. Ich habe das in der Vergangenheit schon oft genug erlebt. Und wenn ein Pferd, ein Fluchttier, zu etwas gedrängt wird, was es nicht möchte, muss man damit rechnen, dass das Pferd Wege geht, die wir nicht vorgesehen haben. Also sprich, üben wir zu viel Druck aus, weil das Pferd zum Beispiel nicht durch die Gasse laufen will, weil es Angst vor den Blitzen hat, nur als Beispiel. Und es macht dicht. und wir zwingen es trotzdem in die Gasse rein, könnte es passieren, dass es über die Gasse springt, dass es unter die Gasse kriecht. Ich habe das alles schon in Versuchen gesehen. So, dass es in die Lampen rennt. So, die sind ja da nicht mehr rational. Und diesen Zustand wollen wir niemals im Studio mit einem freilaufenden Pferd. Und das geht nicht. Also mit Druck kann man nicht arbeiten. Kann man vielleicht, das geht vielleicht auch 30 Mal gut, wenn man das wegsteckt, weil für mich ist das keine Art, mit Tieren zu arbeiten. Aber kann man meinetwegen machen, muss man dann selber auch verantworten, wenn es dann einmal schief geht und das eine Mal reicht. So. Also, das muss ich jetzt nochmal vorweg sagen. Und meine Freundin, die kam dann nach dem zweiten Shooting zu mir und hat gesagt, es tut mir leid, ich bin jetzt hier raus, ich werde bescheuert. Und dann sage ich zu ihr, was ist denn dein Problem? Und dann sagt sie ja so, das ist doch nicht normal. Der erste knallt sein Pferd da durch die Anlage und der zweite, wo der Gaul total tiefenentspannt ist, sagt, nee, das ist nichts für uns, obwohl überhaupt nichts war. Und das ist mir zu krass. Das sind für mich Welten, das so, das hat die nicht verpackt. Und das erst, diese Aussage hat mich erstmal dazu angeregt, zu überlegen und zu sagen, krass, mit wie vielen, ich bin das einfach gewöhnt, am Shoot, vielleicht auch mal 15 Shootings an einem Tag zu haben in der Aktion und wirklich jeder Tierbesitzer ist anders und ich bin das einfach schon so gewöhnt, dass ich das gar nicht mehr so merke, wie unterschiedlich das ist, so. Und ich respektiere das aber. Also ich rede jetzt nicht auf den Tierbesitzer ein und sage, guck mal, dein Pferd ist doch total entspannt oder. Nur in die umgekehrte Richtung. Also wenn ich sehe, das Pferd hat zu viel Stress oder der Hund hat zu viel Stress oder ich mache jetzt irgendwie bei einem Welpen alle Kommandos kaputt, die man sich jetzt liebevoll eingearbeitet hat, nur durch das Fotoshooting oder so, da muss man dann schon, finde ich, immer absolut pro Hund oder pro Tier denken, aber ich gehe jetzt mal davon aus, dass jeder Tierfotograf das aus Leidenschaft ausübt und immer pro Tier arbeitet. So. Aber ich finde, man muss das auch vollkommen respektieren, weil der Tierbesitzer kennt sein Tier viel besser als wir und es gibt einfach Tierbesitzer, die sind, ja, ich sag mal, der eine ist halt eher so ein bisschen, ja, da kann er schon ab, ne? Da muss man dann umgekehrt bremsen, aber es gibt halt auch eben welche, die sagen, die vielleicht, ich möchte jetzt nicht übervorsichtig sagen, aber auch das muss man respektieren, selbst wenn es so ist, wo wir selber vielleicht denken, mein Gott, ich verstehe das überhaupt nicht. Also das heißt, das versuche ich im Vorfeld immer schon zu kommunizieren, dass nicht ich sage, das Shooting machen wir jetzt, sondern, oder sagen, ne, wenn ich im Vorfeld sage, kein Problem, stell dein Pferd in die Anlage, wenn es nicht klappt, klappt es nicht, sondern ich sage halt schon dazu, wenn du für dich und dein Pferd entscheidest, dass es nicht klappt oder zu viel ist oder zu viel Stress oder so, dann brichst du das ab und dann musst du es auch nicht bezahlen. Weil ich glaube, wenn man, viele Leute denken dann so, das Geld bezahlen und dann macht er nicht mit und so und diesen Druck möchte ich rausnehmen. Also man hat beim Problem Nummer eins mit der Art der Kommunikation. Pferde können ja genauso wie Hunde unglaublich gut die Menschen lesen. Und ich kann das, ich weiß gar nicht, habe ich bestimmt auch schon mal irgendwann im Podcast erzählt, bei meinem Pferd immer so ein Erlebnis gehabt, wo wir mal eine Aufführung hatten oder was vorführen sollten. Und ich war im Vorfeld so unfassbar aufgeregt, dass er sich nicht hat verladen lassen. Und ich bin mir 100% sicher, dass der meine Energie gespürt hat und gedacht hat, oh mein Gott, da muss mich irgendwas so Schlimmes erwarten. Ich gehe auf gar keinen Fall in diesen Hänger rein. Und er hat sich schlichtweg geweigert und ich habe ihn nicht verladen bekommen. Und ich glaube einfach, dass das so Sachen sind, wenn der Tierbesitzer schon sehr nervös im Vorfeld ist, wie benimmt mein Pferd sich denn oder, dann überträgt sich das einfach auf das Tier und dann habt ihr einen sehr negativen Effekt. Auf der anderen Seite kann halt niemand aus seiner Haut. Ich wäre wahrscheinlich auch aufgeregt, wenn ich sowas mit meinem Pferd mache, ich frage dann halt auch immer, ne, und sage immer, wovor hast du denn Angst, ne? Ja, ich weiß ja nicht, was passiert und nachher rennt mein Pferd hier irgendwas um und dann sage ich immer so, ja, aber ist doch egal. Also ich habe alles so aufgebaut, dass deinem Pferd nichts passiert. Dein Pferd kann sich und dich und uns alle nicht blamieren oder schaden oder sonst irgendwas. Es geht um nichts. Es ist kein Problem. Es gibt viele Pferde, die keinen Bock aufs Studio haben und diesen Druck muss man einfach dann auch so kommuniziert rausnehmen. Und ich sage dann halt immer, mein Pferd lässt sich auch nicht im Studio fotografieren. Das ist halt eben, ist das auch kein Scherz, das ist tatsächlich so, so ein bisschen das psychologische in dem Moment, wo ihr mit Menschen arbeitet oder mit Menschen fotografiert, müsst ihr immer direkt ganz natürlich und authentisch weil es eben ernst gemeint ist, eine Beziehung zu eurem Kunden, dem Menschen aufbauen. Und da muss man halt mit 1000 verschiedenen Charakteren in dem Fall auch arbeiten. Und ja nicht nur beim Menschen, sondern auch beim Tier. Und das heißt, ihr müsst die Nervosität rausnehmen, ihr müsst ein bisschen für eine lockere Atmosphäre sorgen, nicht so angespannt, lieber mehr sprechen als weniger, offen kommunizieren, mit dem Kunden sprechen. Das ist super, super wichtig und das ist aber so ein Leitfaden für jedes Shooting eigentlich, dass ihr die Person abholen müsst, wo sie steht. Und wenn ihr dann merkt, dass der Besitzer zu aufgeregt ist, dass man dann direkt schon anfängt, so ein bisschen die Nervosität rauszunehmen und zu sagen, mach dir bitte keinen Druck, es geht um nichts, es ist scheißegal, ob das jetzt hier funktioniert oder nicht. Im schlimmsten Fall habt ihr eine tolle Übung hier gehabt, ist euer Pferd einmal durch die Anlage gegangen. Und das war's. Ne? Und so hatten wir es ja auch letztens in der Reithalle einmal, dass wir gesagt haben, okay, das Pferd hat so eine Angst, das wird auf keinen Fall fotografiert, aber wir gucken mal, ob wir es wenigstens schaffen, dass er durch die Anlage geht. Und ist für das Pferd ja dann auch eine Aufgabe und das ist schon mal die erste Lektion. Also gut beobachten, sehen, ist der Mensch sehr nervös oder ist er total entspannt, wie ist das Pferd drauf, könnt ihr das Pferd ein bisschen lesen und wenn ich im Vorfeld Pferdebesitzer habe, die sagen, oh, mein Pferd ist so ein Hämpfling und so ein Schissbüchs und ich weiß nicht, ob das überhaupt macht, dann sage ich immer, dann kommst du am besten, wenn das Shooting vor dir ein ruhiges Pferd ist und du siehst, dass das total entspannt hier steht, dann fragst du die Besitzerin, ob du schon in dem Shooting hier reinkommen darfst. Weil wichtig ist natürlich, wenn ihr jetzt ein Pferd habt, was eh schon nervös ist und dann kommt noch ein zweites nervöses Pferd dazu, dann fliegt euch das natürlich um die Ohren. Ansonsten kann ein ruhiges Pferd natürlich auch immer ein zweites Pferd so ein bisschen als Ruhepol fungieren und dann können die sich gegenseitig, sag mal, so ein bisschen Händchen halten und dann sieht das Pferd, okay, es passiert hier nichts und vor allen Dingen kann es sich in der Zeit, wo ihr das andere Pferd fotografiert, auch einfach schon mit der Situation vertraut machen, könnt so ein bisschen an den Blitz ranstellen und so weiter. Also das ist keine schlechte Übung, das kann man auf jeden Fall machen. Ich habe, glaube ich, schon mal erzählt, ich habe meinen ganzen Tag neben der Anlage angebunden, weil beim letzten Mal habe ich echt gesagt, ich habe die Schnauze voll. Es kann doch nicht wahr sein, dass ich keine Fotos von meinem Pferd habe. Und wir haben das immer, meine Mädels sind so süß am Stall, die haben mir dann teilweise dann, wenn ich den ganzen Tag am Stall die Fotos gemacht habe, haben die mir den geputzt und zurecht gemacht und dann kamen sie mit einem fertig geputzten Pferd, damit ich auch endlich mal Studiofotos von meinem Pferd bekomme. Und wir haben uns einen abgebrochen mit 5 Leuten, keine Chance. Und ich bin eher so ein Typ, der übervorsichtig ist und der, wenn er dann 3-mal gezuckt hat und ich sehe, der atmet schon ganz schwer, dann sage ich mal so, komm, lass gut sein, ne? Lass es bitte sein, ist nichts für ihn, muss man jetzt mit leben. So, also ich kenne das eben auch aus der Perspektive und ja, muss man dann einfach auch akzeptieren. Das sind Tiere, die wissen nicht, was sie da sollen, warum sie das jetzt stillhalten und mitmachen sollen. Und da muss man es einfach respektieren. Ja, aber nichtsdestotrotz habe ich beim letzten Mal gesagt, jetzt reicht's. Der wird sich jetzt daran gewöhnen. Und dann habe ich, weiß nicht, glaube ich, nachmittags oder so 3-4 Stunden vor unserem Shooting, habe ich einen schönen großen Haufen Heu da hingelegt und habe ihn einfach daneben angebunden. Und habe den knallhart die ganze Zeit neben der Anlage stehen lassen. Und der hat da sein Heu gemümmelt und dann habe ich gedacht, super, jetzt hat er sich daran gewöhnt, ne? Ja, Pustekuchen. Sobald er an der Reihe war und zwischen die Lampen sollte und das hat dann das erste Mal geblitzt, als er in der Anlage stand, war das Thema wieder erledigt. Also er bleibt da stehen, aber er ist halt ultra kuckig und lässt sich nicht so richtig platzieren. Und für viele ruhige Motive ist ja schön, wenn das Pferd den Kopf hängen lässt und so. Oh, Katastrophe, das war echt totale Katastrophe. Naja, gut. Und das wäre Nummer 1, dass ihr immer guckt. Inzwischen ist es so, wenn die Leute in die Halle kommen, versuche ich mir eben genau davon ein Bild zu machen, wie ist die Stimmung bei Pferd und Mensch. Man sieht das ganz gut. Also es gibt Pferde, die kommen von weitem, sehen das Tuch und die Blitzanlage und kommen schon gar nicht in die Halle. So, das ist schon mal Worst Case. Dann gibt es welche, die dann in die Halle kommen, die aber wie erstarrt erstmal ein riesen Theater machen. Ihr kennt das, Fahrrad steht auf dem Reitweg, wo ihr sonst lang reitet, das gehört aber nicht hin. So ein ähnliches Benehmen, Schnaufen, Küttel, Äppeln, Kütteln bis zum geht nicht mehr und sind total aufgeregt, schnaufi. Und gucken sich erstmal die ganze Anlage an. Das ist auch das Erste, was ich sage. Ich sage mal, komm mal rein, ne? Und während wir dann so ein Pläuschchen halten, was hast du dir vorgestellt und so, sage ich mal, geht doch mal durch die Anlage, guckt euch alles an. Ich mache nichts mit Blitzen oder Ähnlichem. Es geht erstmal nur darum, dass das Pferd sich die Anlage angucken kann. Und dann habt ihr sehr schnell ein Gefühl dafür, nach 20, 30 Pferden, ich weiß nicht, wie viele Pferde ich schon fotografiert habe. Gut ist natürlich immer, wenn die reinkommen, erstmal so, also jedes Pferd guckt, ne? Was ist denn da in meiner Reithalle? Das kenne ich aber gar nicht. Ich sag mal, wenn es nicht guckt, ist es tot. Dann ist was nicht in Ordnung. Und dann gehen die halt hin und gucken sich das an. Und es gibt natürlich auch da tausend verschiedene Charaktere. Es gibt welche, die sich im Idealfall alles mal mit Fräuchchen angucken, vielleicht auch ein Leckerchen kriegen, ein bisschen Spannung abbauen, immer wieder durchlaufen, sich schön in Ruhe alles, ja, immer beschnüffeln und dann feststellen, naja gut, ist ja halb so schlimm. So, dann sind die nach 2 Sekunden schon total entspannt. Und dann habt ihr aber auch die Pferde, die sich reinsteigern. Das sind immer die echt problematischen Pferde und die, mit denen das dann oftmals wirklich nicht klappt, die dann beim ersten Blitz, sage ich mal, sich super erschrecken, dann aber nicht runterkommen, sondern jeden Blitz wird das schlimmer, die sich richtig da reinsteigern. Und also das ist dann meistens sind dann die Pferde, wo man sagt, okay, das macht keinen Sinn. Die sind wirklich richtig aufgeregt und da wird das immer schlimmer. Die kommen nicht runter, sondern die steigern sich da rein. So. Aber wie gesagt, im Idealfall gehen die erstmal durch die Anlage, gucken sich die Anlage an. Und wenn die dann, sage ich mal, durchlaufen und relativ entspannt sind, dann ist so der Zeitpunkt, dass ich sage, jetzt geh mal bitte raus aus der Anlage, stell dich mal in die Mitte von der Halle, also relativ weit weg von der Anlage, ne, nicht zu nah. Weil die Pferde, darf man auch nicht vergessen, die wissen ja natürlich nicht, dass sie jetzt gleich anfängt zu blitzen. Und wenn ich die jetzt das erste Mal blitze, wenn die in der Anlage stehen, dann ist das natürlich viel heftiger für das Pferd. Und es wird wahrscheinlich vollkommen durchdrehen. Und deshalb mache ich das nicht. Ich blitze die wirklich, wenn die außerhalb der Anlage stehen, in der Mitte von der Halle. Also, ich sag mal, so weit, wie sie eben weg können. Ne? Und dann lasse ich die in Blitzrichtung stellen. Also so, dass sie zu mir gucken, zur Anlage. Dass nicht so von hinten der Blitz kommt. Und dass sie nicht so abgelenkt sind. Weil wenn der Besitzer gerade ein Leckerchen reinsteckt und das Pferd zu 100% beim Besitzer in der Leckerchentüte ist und ich dann blitze, dann kann es auch sein, dass sie sich total erschrecken. Weil die gerade auf was ganz anderes fokussiert sind. So, das heißt, ich mache dann in der Regel schon mal so ein Geräusch, ne, so dass ich ein bisschen schnipse oder mache, dass das Pferd schon aufmerksam zu mir guckt und eben nicht irgendwie in einer anderen Welt gerade ist und sage dem Besitzer auch, ich blitze jetzt, also bitte nicht blitzen, wenn der Besitzer es nicht weiß. Achtung, ich blitze jetzt mal, bitte sei darauf gefasst, dass dein Pferd reagiert. Das ist zur Seite springt, dass es auf deinem Fuß steht, dass es wegrennt und vielleicht du eine Schlaufe hast und dir die Hand irgendwie verbrennt oder so. Das solltet ihr auf jeden Fall vorher kommunizieren. Und dann blitze ich. So, und dann kann ich euch wirklich sagen, ihr könnt euch natürlich zum Horst machen. Wenn ihr vorher sagt, ja, Achtung, ich blitze jetzt, könnt ihr jetzt, ne, pass auf, dass ihr dir nicht auf die Füße springt. Und dann blitzt ihr und das Pferd sagt so, war irgendwas? Dann lachen natürlich immer alle, aber dann sage ich halt immer so, ja, aber ich habe es alles schon erlebt. Und das Gefährlichste ist wirklich, wie ich schon gesagt habe, an so einem Tag, ihr habt 10 Pferde, die so da stehen, so gähn, ne, wo ihr alles abreißen müsst, damit die überhaupt mal die Ohren spitzen, die so total 500 Gelassenheitsprüfungen schon mit Bravour gemeistert haben. Und ihr vollkommen verzweifelt, weil die so entspannt sind in der Anlage. Und dann denkt ihr so, weil irgendwann vergesst ihr das zu sagen. Dann sagt er so, ich blitz jetzt mal. Blitz. Und dann gibt es so Pferde, die so die Füße so nach außen spreizen. Ich weiß auch nicht, wieso die das machen. Also die springen nicht nach vorne oder nach hinten, sondern die machen so die Beine einmal so einen Meter auseinander. So schwupps nach rechts. Und dann stehen die wirklich gerne mal auf dem Fuß. Und das tut mit Sicherheit auch scheiße weh. Und deshalb sage ich immer, geh ein bisschen auf Abstand und rechne damit, weil man schon ein anderes Gefühl dafür hat, wenn man damit rechnet und sich so ein bisschen Sicherheit bringen kann. Und dann passiert das nämlich meistens. Dann sagt ihr nichts und dann habt ihr einen Kandidaten, da rechnet man schon gar nicht mehr mit, dass einen dabei hat, der so reagiert und der steht dann auf dem Fuß. Also das ist auch ganz wichtig. Und dann sage ich, wenn das Pferd halt gelassen ist oder nicht so doll reagiert, dann blitze ich die ganze Zeit weiter. Tung, tung, tung. Und dann sage ich, gehst du jetzt nochmal durch die Anlage. Tung, tung, tung. Und dann müsst ihr halt einfach das Pferd gut beobachten. Das sage ich dem Besitzer auch immer, wenn ich merke, das Pferd wird zu aufgeregt, es kommt näher an die Blitze und fängt an, man merkt das ja, dann fängt die an so zu pusten und werden ganz groß und sind schon in Fluchtstellung oder so, dann natürlich sofort aufhören. Wieder aufhören, Pferd durch die Anlage laufen lassen. Weil das natürlich da, wo das Pferd später auch fotografiert wird, die meiste Power hat. Da kommen dann 3 Blitze von 3 Seiten und das macht auch ein ordentliches Geräusch. Das ist richtig laut, gerade je nachdem, wie stark die eingestellt sind. Und also wie schnell die abbrennen. Und die stehen ja bei Bewegungsbildern immer auf der stärksten Einstellung. Und also auf der schnellsten Abbrennzeit. Und dann sind die auch richtig so, die schießen richtig einmal. Und dann höre ich sofort auf zu blitzen. Und beim nächsten Mal dann wieder ein bisschen weiter, bis sie dann im Endeffekt genau zwischen den Lampen stehen. Und dann muss man auch da beobachten, irgendwann ist dann der Punkt, wo man sagt, okay, das Pferd ist vielleicht immer noch nervös und reagiert auch jedes Mal mit so einem leichten Zucken auf den Blitz, aber es bleibt da stehen und akzeptiert das und lässt sich mit Futter und ruhiger Stimme beruhigen. Dann ist meistens so der Punkt gekommen, wo ich einfach anfange zu fotografieren. Und meistens ist das so, dass es vielleicht noch 5, 6, 10, 15 Mal reagiert mit einem leichten, oh, was ist denn das? Und oh, aber dann, wenn ihr anfangt mit der Animation, mit einem Wedel oder irgendwas, dann sind die Pferde ja darauf irgendwann so in der Aufmerksamkeit. Und dann ist der Blitz auf einmal relativ schnell kein Thema mehr. Und genauso muss man dann halt immer gucken, wie gesagt, der Besitzer entscheidet das, wenn ich ein Pferd habe, was zu nervös ist, dann kann man halt auch schon mal sagen, meinst du, das ist okay für dein Pferd oder dass er so zuckelt oder das meinst du, der wird gleich noch ein bisschen ruhiger oder so und dann könnt ihr ja merken, was der Besitzer sagt. Und wenn der Besitzer sagt, ist mir auch nicht so gut oder so, dann sagt er, dann geh doch noch mal eine Runde und wir probieren noch mal oder ich stelle die Pferde schon mal anders hin. Manchmal ist es auch so, dass ich merke, das Pferd hat mit nur einer Sache ein Problem. Zum Beispiel mit dem schwarzen Hintergrund. Ihr glaubt gar nicht, wie viele Pferde nur Angst vor dem schwarzen Hintergrund haben und sich immer drehen. Und dann seht ihr, okay, der will einfach nicht mit dem Rücken zu dem schwarzen Hintergrund stehen. Man kann das ja recht schnell dann so beobachten. Und dann fange ich zum Beispiel andersrum an, dass ich den Popo zu mir stelle und das Pferd erstmal so über den Rücken fotografiere. Dann haben wir wieder ein bisschen Zeit gewonnen. So. Also man kann sich da schon, deswegen sage ich immer, man braucht wirklich ein bisschen Fingerspitzengefühl und ein gutes Verständnis für das Tier, was man aber auch manchmal einfach erarbeiten muss. Weil niemand von uns kennt Pferde in so einer Situation. So, das heißt, wir müssen uns ein bisschen auf den Besitzer verlassen, wir müssen uns dann auf unsere Intuition verlassen, wir müssen ein bisschen Erfahrung sammeln. Und auch ich lerne bei jedem Shooting noch dazu. Es passieren immer wieder Sachen, die man vielleicht noch nicht erlebt hat. Es müssen auch keine negativen Sachen sein. Aber ich sag mal, jedes Negativerlebnis nehme ich natürlich auch mit, um es beim nächsten Mal ein bisschen besser zu machen. So, das heißt, ne, 500 Mal ist nichts passiert und beim 501. Mal steht dann auf einmal der Gaul beim ersten Blitz bei Fräuchen auf dem Fuß und das ist blöd, wenn das passiert. Das kann passieren, man kann nicht alles ausschließen, aber wenn man das einmal erlebt hat, glaube ich nicht, dass ihr beim nächsten Mal nochmal sagt, da passiert schon nichts. Na? So, meistens sind das ja auch so Kleinigkeiten, die passieren. Und ja, bei Bewegung ist es dann genauso. Also ich fotografiere immer erst diese halbe Stunde Porträt, also ruhige Motive. Und nur wenn das Pferd das total entspannt gemeistert hat und keinen Problem zeigt mit dem Aufbau, mit den Blitzen, dann hat es sich quasi qualifiziert, um in der zweiten Runde noch in die Bewegung zu gehen. Alles andere macht überhaupt keinen Sinn. Es macht keinen Sinn, ein Pferd, das Angst vor der Anlage hat, zu sagen, ja, dann machen wir erst Bewegungsbilder. Weil es wird auch in der Bewegung nicht dadurch wollen. Nur in dem Moment, wo wir das Halfter abmachen, also an der Longe geht es halt bei den Aufbauten nicht, ne, also am langen Seil, haben wir eine gefährliche Blitzanlage mit Strom und ein 600-700 Kilo freilaufendes, nicht mehr kontrollierbares Pferd in einer Halle. Alles zusammen. Und noch Menschen dabei, die im Weg stehen, wenn das Pferd unkontrolliert losrennt. Und das möchte niemand haben. Also ich bin noch ganz ehrlich, ich bin ja jetzt schon alt geworden. Und ich habe vor meiner Karriere immer gesagt, Pferde laufen Menschen nicht um. So, Punkt. Würde niemals machen, wenn das Pferd eine Ausweichmöglichkeit hat. Das habe ich auch ein paar Mal so unterschrieben. Im Freilauf auf der Wiese war ich mit, weiß nicht, 30 auch noch wesentlich entspannter unterwegs als heute, wo ich die Erfahrung noch nicht hatte. Und wenn ich da im hohen Gras gehockt habe und ich gesehen habe, oh, das Pferd läuft aber gerade auf mich zu, und ich dann hochgesprungen bin und das Pferd mich gesehen hat, was natürlich vorher nicht gesehen hat. Also auf gut Deutsch, es hätte mich umgerannt, wenn ich nicht aufgesprungen wäre. Klassischer Fall, mein Fehler wäre es gewesen. Ne? Das Pferd hat mich einfach nicht gesehen. Dann haut das Pferd natürlich ab. So. Wenn ihr das dann aber mal erlebt habt, dass Pferde im Freilauf gerne an euch vorbeirennen und nach hinten austreten, so haarscharf an euch vorbei, mehrmals, ne, dann denkt ihr euch halt auch irgendwann so, nee, habe ich keinen Bock drauf. Also ich, gewisse Dinge muss ich nicht in meinem Leben riskieren. Und ich habe 3 kleine Kinder und ich möchte ein Pferdeshooting überleben. So, und wenn ich ein Pferd habe, was im Freilauf vollkommen durchgeknallt ist oder der Besitzer mir schon mal sagt, ja, der bockt gerne rum oder so, dann seht ihr mich hinterm Zaun. Es ist mir scheißegal, was, also wirklich, das mache ich nicht. Das sage ich auch ganz klar dem Kunden, sage ich, wenn du ein Pferd hast, was gerne nach hinten raus bockt oder, dann bin ich nicht auf der Koppel mit diesem Pferd, weil ich inzwischen weiß, dass Pferde sehr wohl schon mal freudig ausbocken, buckeln, treten und das war mehrmals auch schon sehr, sehr haarscharf. Und wenn die Pferde dann auf einer zu engen Koppel sind, keine Ausweichmöglichkeiten mehr haben oder ich habe noch jemanden, der falsch die Pferde schickt, ne, in der Kommunikation, das Pferd blockt, mit der Gerte auf euch schiebt, ja, und ihr steht dann halt blöd im Weg, dann passieren Unfälle und das möchtet ihr wirklich nicht erleben, Und einmal habe ich auch erlebt, dass ich mit der Kamera bei der Bildsichtung war, mitten auf der Wiese stand. Und ich hörte noch so, war so ein junges Kaltblut, die Besitzerin sagte, Achtung, der ist nicht immer so, poff. Und dann ist er mir wirklich mit der Brust einfach mal so in die Schulter gerannt. Ich habe dann Glück gehabt, dass ich meine Kamera nicht habe fallen lassen, weil ich wirklich gedacht habe, na, der rennt halt vorbei, der wird mich ja nicht umlaufen, hat ja keinen Grund. Es hetzt ihn keiner, er hat Platz ohne Ende, warum soll er mich umrennen? So, also ich sage das inzwischen nicht mehr. Ich sage inzwischen nicht mehr, Pferde rennen eigentlich um, Pferde treten nicht nach einem, wenn man sie nicht scheucht. Sondern ihr könnt auch ganz unbeteiligt als Fotograf da stehen. Und ich kann euch sagen, wirklich, das ist keine Panikmache und ich bin auch nicht übertrieben ängstlich. Beim Pferdestudio ist es aber halt so, dass ich wirklich in der Auslaufzone stehe. Und wenn die Pferde dann gescheucht werden und noch einer neben mir steht und das Pferd mit der Gerte auf mich schiebt, dann bin ich platt. Ich habe keine Chance, ich komme da nicht weg. Und es gibt Pferde, da würde ich mich sogar auf den Boden legen, weil ich sagen würde, okay, der rennt auch beim 100. Mal nicht über mich drüber. Der läuft einfach ganz kontinuierlich seinen Weg. Der ist total kontrolliert, der ist super klar im Kopf, alles wunderbar. Aber es gibt auch Pferde, da bin ich wirklich heilfroh, wenn der Besitzer sagt, so, das reicht jetzt. Weil ich bei jedem Mal so einen richtigen Adrenalinschock kriege, weil ich mir denke, oh mein Gott, ne, das Pferd knallt gleich in irgendwen rein. So, es gibt halt solche Pferde. Und deshalb ist mir super wichtig, dass man jeden Stressfaktor wegnimmt, den man wegnehmen kann. Und im schlimmsten Fall auch sagt, also das habe ich auch schon gemacht, könnt ihr meinen Vater fragen. Mein Vater sagt nämlich immer, ich bin ein Angsthase. Aber das ist nicht so. Ich habe einfach nur schon viel Mist erlebt und oftmals echt toi, 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 Klopf auf Holz, Glück gehabt, dass es eben nur fast was passiert wäre. Und dann so Situationen entstehen, wo ich Panik um meinen Vater habe, ne? Dann kommt auf einmal so ein Gaul auf ihn zu und dann kommt von hinten noch einer, der schiebt und das Pferd würde eigentlich mein Vater nicht umlaufen. Und meine Panik immer ist, das sage ich auch den Leuten, bitte schickt die Pferde nicht zu krass von hinten, weil ich habe das schon so oft erlebt, dass die Pferde dann austreten und man dann zu nah dran steht. Und ich möchte das auch nicht erleben, dass jemand anders in meinem Beisein getreten wird, schon gar nicht mein Vater, weil für den habe ich irgendwie meine Verantwortung. Der kennt das von mir, der ist seit, weiß nicht, der hat mich schon mit 15 immer mit dem Fahrrad zum Springtraining begleitet, der kennt Pferde auch super gut, aber der hat von Pferdekommunikation oder Hundekommunikation überhaupt gar keine Ahnung. Der merkt das nicht und der weiß auch nicht, was richtig und was falsch ist. Der macht es intuitiv falsch. So, na, meine ich nicht böse. Und da habe ich natürlich schon eine große Verantwortung und habe dann auch öfter schon mal Angst um ihn. Und ja, also da müsst ihr echt immer ganz klar kommunizieren. Und wie gesagt, könnt ihr meinen Vater fragen. Ich habe schon mehrmals gesagt, ich möchte, dass wir das Pferd jetzt einfangen und dann ist Feierabend. So. Da verzichte ich auch lieber auf das Geld. Das Geld ist mir da in dem Sinne vollkommen egal, als dass ich sage, ich möchte irgendein Risiko für mich, das Pferd. Also ich nenne mich jetzt als erstes, das klingt jetzt total doof, aber ich bin da halt auch nicht ganz ungefährdet. Aber ich möchte für keinen, der in der Halle ist, egal ob Mensch oder Tier, ich trage da irgendwie die Verantwortung, möchte ich irgendwie, dass da einer zu Schaden kommt. Wenn ich sehe, das Pferd ist im Freilauf nicht kontrollierbar, bockt, buckelt, tritt durch die Gegend, rennt beinahe Leute um oder rennt beinahe in die Anlage oder die Leute scheuchen zu viel. Also das verbiete ich sowieso, das habe ich vergessen zu sagen. Bevor die in den Freilauf gehen, ist der erste Step immer zu sagen, stell das Pferd bitte oben in die Gasse. Also erstmal lauf mal an der Hand da durch, damit das Pferd überhaupt weiß, was passiert denn hier. Dann sollen die an der Hand mit dem Halfter einmal mal durchtraben, zwei, dreimal. Und dann sage ich, jetzt gehst du oben in die Gasse, machst das Halfter runter und dann fragst mal ganz lieb an. Schickst den mal so ganz sanft vorwärts. Und dann habt ihr natürlich Pferde, die, sobald die frei sind, mit Knallgas durch die Anlage galoppieren und bocken und buckeln und keine Ahnung was machen. Und ihr habt halt auch Pferde, die erstmal gar nicht gehen. Die ihr erstmal ordentlich ein bisschen, ne, mit Energie wegschicken müsst. So, und da kommt dann halt schon schnell der Punkt, wo ich sage, wenn das Pferd überhaupt nicht will und wir schon quasi mit der Gerte wedeln müssen, dass das Pferd mal läuft, ist das eigentlich schon zu viel Druck. Weil das Pferd, wie ich schon eben gesagt habe, sucht sich dann andere Wege unter Umständen. Und das heißt, im Idealfall sagt das Pferd, naja, okay, ich gehe da jetzt mal durch. Und dann trabt das erstmal ein paar Mal durch und dann kann man halt nochmal ein bisschen nachdrücklicher, ein bisschen mehr anfeuern. Und das Beste, was uns passieren kann, und das passiert man, wenn man es richtig aufmacht, tatsächlich passiert das häufiger. Gerade wenn eine gute Freiarbeit und Kommunikation zwischen Tierbesitzer und Pferd ist, dass sie einfach die Pferde durchlaufen lassen können. Also wie beim Longieren, ne, oder im Freilauf, die Pferde einfach mal ganz von alleine ihre Runden laufen. Ohne Hektik, ohne Stress, ohne Bocken, ohne Buckeln, ohne Adrenalin. Das sind mir immer die allerliebsten. Aber gut, alles andere muss man halt auch irgendwie bewältigen. Aber ich sag mal so, ihr müsst euch bitte, das ist das Allerschlimmste, was ihr machen könnt. Das gilt für Besitzer als auch für Fotografen, geht niemals über ein Fotoshooting über ein Bauchgefühl hinaus oder arbeitet gegen euer Bauchgefühl oder über eine Grenze hinaus. Macht mit eurem Pferd nichts, womit ihr euch nicht wohlfühlt. Wenn ihr also sagt, so, eigentlich würde ich das jetzt nicht, mache ich jetzt aber mal für ein geiles Bild. Lasst es sein, weil kein Bild der Welt ist es wert, dass euer Pferd verunfallt oder euch nach euch austritt oder, weiß ich nicht, den Fotografen umsemmelt oder. Ich sage immer Scherz, ne, wenn das Pferd mich jetzt gleich umrennt, hier ist meine Speicherkarte, da müsst ihr die dann rausnehmen oder so, wenn ich ins Krankenhaus komme, sonst kriegt ihr eure Bilder nicht. Aber jetzt mal ganz ehrlich, also ich möchte das wirklich nicht erleben. Und selbst meine Mutter ist inzwischen schon so ein bisschen, nachdem die dann die Videos gesehen hat, wie eng das manchmal ist, hat meine Mutter dann schon gesagt, so, oh, jetzt hat sie immer totale Panik. Macht ihr auch Bewegung? Macht ihr heute auch Bewegung? Das sind halt Mütter, ne? Dann hat sie schon immer Angst. Naja, alles gut. Also ich wollte euch nur eigentlich ganz viel Lust darauf machen und euch mal so erzählen, wie sowas funktioniert. Und ihr seht, dass man einfach ein bisschen Vorarbeit leisten muss. Und wenn ihr die Pferde so stückchenweise dran gewöhnt und ganz ohne Stress und Zwang arbeitet, hat man meistens auch echt Glück und hat sehr, sehr viele schöne Ergebnisse. Und das gilt, glaube ich, im Studio noch ein bisschen mehr als draußen, weil das Pferd natürlich draußen nicht diesen krassen, besonderen Reizen wie Blitzlichtern und schwarze Vorhänge und sowas ausgesetzt ist. Und vor allen Dingen, das ist mir halt auch oft schon aufgefallen oder bewusst geworden, draußen seid ihr relativ ungebunden. Ihr arbeitet nicht so fix. Das heißt, wenn ich jetzt ein Pferd habe, was vielleicht ein bisschen unruhiger ist und nicht gerne ruhig steht, ja, und ich bin jetzt auf einer Wiese, wo von hinten ein schöner Lichteinfall ist, dann habe ich mit Sicherheit den einen perfekten Spot, aber ich kriege auch rechts und links was davon hin oder 5 Meter weiter da oder da, ne? Also im Notfall ist vielleicht dann nicht das perfekte Licht, was ich mir gerade vorgestellt habe, aber ich kann auch überall anders schöne Ergebnisse erzielen, sagen wir das mal so. Und ich habe das auch schon erlebt, dass jemand dann gesagt hat, ja, aber ich hatte doch schon Autoshootings, das kann doch nicht so schlimm sein, warum muss das Pferd denn jetzt so fix hier genau da stehen? Weil das Pferd halt einfach nicht stillstehen konnte, wollte, wie auch immer, mit der Situation überfordert war, genauso wie die Besitzerin. Ist keine Kritik, ist ganz normal. Und ich immer wieder gesagt habe, ja, das ist schön, dass er jetzt da steht, aber er muss noch 5 Meter nach rechts, weil ich wirklich durch das Studio gebunden einen super festen Platz habe, wo das Pferd stehen muss. Ich kann nicht mal eben sagen, ich gehe 10 Meter weiter nach hinten oder 5 Meter weiter nach links oder rechts. So funktioniert das leider mit dem Studio nicht. Und ich bin ja auch nicht so flexibel, dass ich sagen kann, mal eben, ich verschiebe jetzt alle Lampen oder ich mache jetzt mal meine Blende rauf oder runter und irgendwas wird besser dadurch. Also das heißt, ich bin da schon sehr, sehr fest gefahren und es sind nur Nuancen, wo das Pferd den Kopf bewegt zwischen zu viel Licht, zu wenig Licht, perfekte Ausleuchtung. Das sind manchmal wirklich Millimeter. Und das ist so schwer vorstellbar für den Besitzer, dass, ja, und natürlich manchmal ist man dann selber, man wird natürlich dann selber auch schnell der Buhmann, weil der Fotograf immer sagt, jetzt noch einen Meter nach rechts. Und dann habt ihr so ein Pferd, was ein totaler Hampelmann ist und gar keinen Bock hat zu stehen. Und dann irgendwann denkt er so, jetzt steht er, warum macht er kein Bild? Und der Fotograf sagt, ja, aber jetzt steht er doch wieder ein bisschen zu weit links. Und ihr wisst das wahrscheinlich, wenn ihr fotografiert selber, dass der Tierbesitzer wahrscheinlich irgendwann einen Riesenhals auf euch hat und denkt, meine Fresse, ne? Wieso ist das so kompliziert? Ich hatte doch schon Outdoor-Shootings und da war das nicht so. Und da muss man dann halt auch klar kommunizieren und sagen, ja, ich weiß, dass das Kacke ist und das ist auch nicht für jedes Pferd was. Und das ist auch überhaupt nicht schlimm. Aber es ist halt leider so, ne? Was soll ich ändern? Je besser das Licht gesetzt ist oder je kleiner oder perfekter das Pferd sich stellen lässt, desto genialer ist natürlich dann auch genau das richtige Licht. So. Und der Aufbau ist halt manchmal kompliziert für Mensch und Tier. Und also man muss einfach immer klar kommunizieren. Dann sind die Erwartungen auch nicht nachher zu groß oder zu wenig erfüllt. Und ja, im Großen und Ganzen muss ich sagen, habe ich da einen ganz guten Weg gefunden. Und besser geht natürlich immer, deswegen muss man auch immer noch mal jedes Jahr oder alle 2-3 Jahre noch mal wieder was Neues ausprobieren. Und wie gesagt, ich habe jetzt auch das Set noch mal erweitert um so eine Art Serie. Also ich habe das jetzt auch noch mal entworfen nach dem letzten Shooting, weil ich gesagt habe, ich möchte noch mal so ein bisschen kunstvollere Porträts machen, die aber nicht in meinem Rahmen mehr in meinen Rahmen reinpassen. Also das heißt, mein Porträtshooting ist voll. Das ist schon echt ein Spagat, alle Aufnahmen, die Kunden sich manchmal in so einem Porträtshooting wünschen, umzusetzen. Und da passt jetzt nicht noch eine andere Beleuchtung rein. Deswegen habe ich gesagt, ich werde das jetzt neu anbieten, dass man im nächsten Jahr quasi wie so ein Baukasten sich das zusammensammeln kann. Gerade wenn man viele Sonderwünsche hat, weil viele sagen ja dann auch, hätte ich gerne ein Foto mit meiner Tochter und dann hätte ich noch mal gerne eins gesattelt und dann hätte ich gerne noch mal eins mit einem anderen Pferd. So, und dann ist so eine halbe Stunde ist verflogen und manchmal schafft man die Motive gar nicht alle in einer halben Stunde. Und deswegen habe ich gesagt, die Kunden können jetzt wählen aus so einem 30, 60, 90 Minuten Paket. 90 Minuten ist sehr lang, ja. Würden die meisten Pferde wahrscheinlich mit einer Verschnaufpause trotzdem schaffen, weil man eben sehr vielseitig arbeitet. So. Und dann hat man aber auch eben die Chance, so viele Motive abzuarbeiten, wie die Kunden manchmal gerne hätten. So, im schlimmsten Fall ist es natürlich, das Pferd kommt, ich habe 90 Minuten geplant und Pferd macht nach 5 Minuten nicht mehr mit. So, dann habe ich 90 Minuten kein Geld verdient und stehe halt da rum. Aber meine Erfahrung hat gezeigt, dass es jetzt manchmal schon echt grenzwertig war und diese Art Porträts super ankommen, aber nicht mehr in mein altes Konzept passen. Das heißt, man kann jetzt wählen. Man kann jetzt auch zum Beispiel eine Stunde buchen, die üblichen Porträts, die ich bisher immer angeboten habe, nehmen. Und dazu soll es noch so eine Art Serie, wo man dann einfach nochmal so ganz kunstvoll anders belichtet. Und mir gefallen die Bilder super gut. Aber es ist, glaube ich, für jemanden, der nicht fotografiert oder so vertraut mit Studiofotos, ist auch unfassbar schwer, einen Unterschied zu erkennen zwischen diesen beiden Lichtsetzungen. Weiß nicht, muss ich mir fürs nächste Jahr noch mal ein bisschen was anderes überlegen. Vielleicht muss ich auch doch noch mal einen Testlauf machen, aber jetzt ist eh Winter. Und da muss ich mal gucken. Es ist halt immer sehr, sehr schwierig. Dann wieder ein Konzept. Also ich habe gesagt, früher habe ich einfach gemacht. Da war das schon immer irgendwie okay. Und inzwischen habe ich echt so einen Punkt erreicht, auch was die Preise mit den Videos jetzt angeht und so, wo ich so Schwierigkeiten habe im Kalkulieren, wo ich mir denke, früher habe ich das intuitiv einfach gemacht, heute hinterfrage ich viel zu sehr. Und das Problem ist auch, heute hinterfrage ich, früher gab es keinen, ist das denn marktüblich? Ne? Nicht, dass meine Kollegen nachher denken, oh, ist die billig oder oh, ist die teuer oder was macht die denn da? Vollkommen bescheuert. Also das sind so Sachen, die ich auch sehr schwer ausblenden kann, weil eigentlich mache ich die Preise für mich, also ich kalkuliere die, die müssen in der Kalkulation stimmen. Und ich mache die für meine Kunden und alles andere ist ja total scheißegal. Aber auch da habe ich halt jetzt immer im Kopf, dass man denkt so, kann ich das machen? Man möchte ja auch nicht den Markt, man möchte ja auch keine marktunüblichen Preise anbieten. Also muss ich mich dann auch immer wieder darauf berufen und sagen, Nicole, nimm deine Excel-Liste und kalkuliere, so wie du das immer gemacht hast. Und wenn du dann der Meinung bist, unterm Strich ist es einfach zu billig und nicht marktüblich, ja, dann musst du vielleicht nochmal was aufschlagen. Aber jetzt ist es tatsächlich so, dass ich öfters mal Instagram nutze für solche Umfragen, auch die Kundenfrage und sage, was würde das für dich, was wäre für dich, was willst du am Ende, was ist dir wichtig, viele Bilder, lieber einen größeren Hauptpreis, also ne, den Shootingpreis höher oder lieber einen geringeren Shootingpreis mit weniger Bilder, mit der Option nachzubestellen, es ist unfassbar schwierig und man möchte eben kein Konzept abgucken. Man möchte so ein Zusammenspiel aus Kalkulation haben, aber auch, was die Kunden möchten, weil meine Kalkulation sagt mir natürlich, was muss ich in dem und dem Zeitrahmen verdienen, aber die Pakete kann man ja individuell anpassen. Was packe ich noch mit rein? Ne? Und wie flexibel kann ich das für den Kunden halten? Und das ist echt, also da tue ich mich heute wirklich ein bisschen schwerer und frage mich auch, woran das liegt manchmal. Aber so ist es. So, ihr Lieben, ich habe jetzt 1:34 auf der Uhr. Es ist jetzt gleich kurz vor 11. Wollte jetzt eigentlich noch jede Menge arbeiten. Das mache ich jetzt auch noch. Ich hänge das jetzt hinten dran. Mein Podcast war jetzt quasi zusätzliche Zeit. Und ich hoffe, ihr habt ein bisschen was mitnehmen können. Tut mir leid, dass es jetzt so lang und ausschweifend in alle Richtungen geworden ist. Aber ihr seht, das Pferdestudio, das war echt ein langer Weg, eine lange Vorbereitungszeit, aber ihr müsst ja nicht vergessen, bitte, dass ich wirklich sehr wenig an den Bildern mache. Also ich habe eine sehr intensive Bildbearbeitung, definitiv bei den Pferdestudio-Bildern mehr als bei jedem anderen Fotos, aber es sind mehrere Tuschearbeiten. Also das heißt, Halfter entfernen, den Boden anpassen, den Hintergrund wirklich schwärzen, alle störenden Gegenstände entfernen. An sich in der Bildbearbeitung, was jetzt hier zum Beispiel Dodge and Burn angeht oder so Feinschliff, Augenbearbeitung, Fellbearbeitung, so, das mache ich alles gar nicht. Das heißt, das Pferd seht ihr eigentlich genau so, wie es aufgenommen wurde. Da sind nur minimale Anpassungen, vielleicht schon mal in Farbe ein bisschen kräftiger gemacht, bisschen gesättigter, ein kleines bisschen Schärfe drauf. Mehr ist nicht gemacht und das finde ich halt so schön, weil das ist echt fotografiert und nicht am PC entstanden. Auch das ist wunderschön und im Endeffekt ist es auch egal, wie ihr zu dem Foto kommt. Aber das ist das, warum ich sage, ich bin zufrieden und angekommen mit meinen Studiofotos, weil die passen zu meinem Bildstil. Mein Bildstil oder meine Bildbearbeitung hat nicht viel, also die hat keinen Platz in meiner Kalkulation großartig. Die findet da nicht so viel Platz und das passt auch nicht zu mir und meinem Stil. Und von daher passt das. Ein Foto muss einfach von der Aufnahme her schon so gut sein, dass ich das nicht nachbearbeiten muss. Und das ist halt wichtig. So. Und deshalb sind die für mich auch absolut fein, so wie die sind. Ich bin damit sehr zufrieden dafür, dass eben bis auf die Retuschearbeit nicht viel nachher am PC gemacht wurde. Trotzdem ist es viel. Viel zu viel Bearbeitungsaufwand. Und die Bilder müsste ich eigentlich dreimal so teuer anbieten in der Nachbestellung, weil sie wirklich viel Arbeit sind. So, das ist jetzt aber ein ganz anderes Thema. Jetzt haben wir schon wieder 4 Minuten weitergequatscht. Und ich wünsche euch, ich bedanke mich fürs Zuhören und ich hoffe, dass wir uns beim nächsten Teil wiederhören. Und ich wünsche euch noch eine gute Zeit, ihr Lieben. Bis zum nächsten Mal, eure Nicole.